Hollerö, hollerö. Wir haben uns vorgenommen, einmal mehr in ein, ja, quasi durchgespielt Standardformat hineinzuspielen. Da ja jetzt Life is Strange Reunion gerade rausgekommen ist, ich glaube vor einem Monat, wenn überhaupt. Und da dachten wir, ja, das machen wir einfach wie immer, da setzen wir uns zu dritt hin und dann spielen wir mal durch die Episoden. Und dann haben wir gemerkt, es gibt ja gar keine Episoden mehr und mussten jetzt leider das gesamte Spiel spielen. Also haben wir uns für eine gesamte Besprechung dieses Spiels jetzt zusammengetroffen und ich bin sehr froh, dass wir wieder zu dritt alle dabei sind.
Hallo. Hallo, willkommen zu unserer Reunion.
Aha.
Ich kann vorwegnehmen, ich bin sehr froh, dass wir nur einmal drüber sprechen müssen.
Aber dafür, also das können wir ja schon mal vorausnehmen. Die Spielzeit ist in etwa so 8 Stunden oder wie lange habt ihr gebraucht?
9.
Ja, ich habe auch irgendwo zwischen 9 und 10.
Und wenn wir uns so zurückerinnern, dann lag es ja eigentlich sonst immer, wenn wir jetzt so einen True Colors gespielt haben oder einen Life is Strange 2, da haben wir das, glaube ich, auch schon episodisch gemacht. Die Episoden lagen da ja eigentlich immer so bei um und bei 1,5 bis 2 Stunden. Also jetzt im Gesamtzeitraum würde ich sagen, ist das gar nicht so groß anders. Ich verstehe gar nicht so richtig. Wollen wir da direkt mit reinsteigen? Ich verstehe gar nicht so richtig, warum sie das episodische Feature jetzt rausgenommen haben.
Verstehe ich auch nicht, zumal es ja, wenn du ins Menü gehst, wirklich eine Episodenauswahl gibt, also Kapitelauswahl. Und auch da sind nochmal so 2 größere Abstände zwischen Kapiteln, sodass du wirklich 3 Episoden hättest machen können. Und das verstehe ich halt gar nicht, warum das nicht wirklich einfach so umgesetzt wurde.
Es müssen ja nicht 5 sein oder so, aber ich glaube, so von der Story her kann man schon auch das gut in größere Abschnitte teilen und ich finde es auch ein bisschen schade. Irgendwie, ich glaube, mit Episoden hätte mir das ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil es dann doch immer so mit Cliffhanger und das baut sich dann ja, also jede Episode baut sich dann ja so ein bisschen ineinander auf irgendwie und ich fand das immer spannender, als jetzt alles am Stück wegzuspielen.
Ja, auch mit den Entscheidungsrückblicken. Die waren jetzt ja, glaube ich, auch nur einmal ganz am Ende da und klar hat man wieder diese Entscheidung zwischendrin da, aber ich habe das, glaube ich, sonst irgendwie mehr genossen, wenn ich wirklich so im Verlauf schon sehe, wie ich mich entschieden habe und wie sich die anderen entschieden haben jeweils. Und dass das jetzt am Ende einmal war, das war irgendwie wie so ein, ich habe es jetzt durch und jetzt gucke ich einmal meine Achievements durch, wie viel denn davon die anderen auch haben.
Ich hätte ehrlich gesagt, also ich wäre auch nicht verwundert gewesen, wenn es gar nicht gekommen wäre. So, ich hätte gedacht, dann macht man das eben nicht mehr episodisch und war dann geradezu überrascht, dass dann ja auch nach dem Credit Roll das dann nochmal kommt. Ah, so hast du dich übrigens entschieden.
Mhm.
Hätte es vielleicht auch gar nicht mehr gebraucht, weiß ich nicht. Können wir später nochmal drauf eingehen, damit schießen wir ja wahrscheinlich die Episode. Ja, bevor wir den Story Deep Dive machen, hätte ich so ein paar Sachen vorab zu sagen. Und zwar, dass das für mich eine technische Vollkatastrophe war. Also es sah super, super hässlich aus, obwohl ich die Grafik komplett auf hoch drehen konnte. Und damit meine ich gar nicht mal so sehr das Ruckeln, das ist auch vorgekommen. Aber irgendwie vor allem die Optimierung der Ladezyklen. Irgendwie permanent baut sich noch irgendwas im Hintergrund auf. Oder du merkst irgendwie, da hakt eine Animation in der Grafik. Und das sind ja dann Sachen, die liegen ja nicht irgendwie daran, dass deine Grafikkarte mal wieder zu schlecht ist, sondern dass da einfach nicht sauber gearbeitet wurde, ne?
Ja, also ich hab's mir im Game Pass geholt und nicht Quatsch, ich hab's mir auf der Xbox gekauft, so über den Microsoft Store, so rum, das war das Wort, was ich suchte, und hab's dann halt erst auf der Series S gespielt und dachte, ja, okay, vielleicht ist die jetzt auch irgendwie in die Jahre gekommen, das kenne ich ja von der Switch, ich bin ja bekannt dafür, immer die schlechtmöglichste Version zu spielen. Und dachte ich, ja, habe ich das jetzt wieder geschafft? Aber gut, ich kann es ja auf dem PC einfach auch spielen und dann über Technik an meinen Fernseher streamen, aber da sah es halt genauso aus und das fand ich schon ein bisschen schwierig, also das sieht ja wirklich alles, wie du schon sagst, auf Max-Einstellung.
Auf hella good. Das war doch die Einstellung.
Ja, genau, hella good. Dass es dann trotzdem irgendwie aussieht wie vor, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahren. Und wie du auch sagst, also das war ja nicht mal eine bewusste stilistische Entscheidung, glaube ich, weil das war so ein bisschen Cell-Shading-Look, aber das hat halt immer noch ganz viel immer so nachgeladen und so. Die Kanten haben geflimmert und Haare sahen ganz furchtbar aus und weiß ich nicht, das war irgendwie nicht so gut.
Ja, ich dachte auch erst, es liegt bei mir am Steam Deck. Also ich kenne das ja, dass die Spiele da nicht so gut laufen, aber dann stelle ich das meistens auf ganz niedrig und dann läuft es eigentlich auch. Aber das Spiel, ich weiß nicht, wie schlecht die das irgendwie optimiert haben, weil das lief nicht mehr auf niedriger Stufe dann gut. Und das Steam Deck hat sich angehört wie ein Hubschrauber, der gleich losfliegt. Und ich dachte so, for what? Also es sieht aus wie Ass und das läuft wie Ass und ich verstehe gar nicht, wo es herkommt.
Vielleicht war es doch die Switch 1-Version, die aber für PC geportet und im Emulator gecontainert wurde und dann mussten wir das starten. Das hat so viele Ressourcen gefressen.
Ich müsste mal gucken, ob es eine Mac-Version gibt. Dann kann ich das auch mal testen.
Vielleicht war es auch die Handy-Version.
Aber ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass das Spiel komplett auf Double Exposure aufbaut. Also wir haben hier nur eine einzige neue Location in dem Spiel. Wir haben viele Charaktere, die halt genauso aussehen wie im alten Spiel. Also es würde mich wundern, wenn hier jetzt jemand aus dem Entwicklerteam sitzen würde und sagen würde, nee, also da haben wir an der Engine aber sehr viel gemacht und da haben wir nicht einfach die gleichen Assets benutzt.
Ja, aber so alt ist Double Exposure ja auch nicht.
Nee, eigentlich nicht. Das ist halt von 24, aber ich erinnere mich, dass wir da halt auch schon drüber geredet haben, dass es nicht wie aussah von 24.
Ja, das lief auch schon schlecht, also furchtbar. Aber ich habe das Gefühl, das lief noch mal schlechter, weil gerade so, wenn so Szenen geendet sind, dann ist das bei mir auch so richtig hin und her geglitscht und ist dann total langsam geworden.
Ja, da hatte ich nur oft, dass dann ganz abrupt der Ladescreen kam, was ich auch irgendwie komisch fand.
Ja, stimmt. Ja, aber ich glaube, das lag gar nicht so sehr technisch dran. Ich finde, da wurde ab und zu sehr, sehr unglücklich geschnitten in den Ladescreen rein. Also auch so mitten in einem Song, der noch lief oder so.
Ja, und da hätte ich dann auch irgendwie gedacht, dass dann der Lade, also dass da die Szene noch weiterläuft und im Hintergrund geladen wird und dann einfach direkt umgeschaltet werden könnte. Aber scheinbar hat man sehr viel für diese Sanduhr-Animation bezahlt, dass die unbedingt drinbleiben musste.
Wie frech, okay. Man hört vielleicht schon raus, dass wir dem Spiel jetzt nicht so wohlgesonnen sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das in der Fachpresse TM abgehandelt wurde, also was so die Review-Scores und Critic-Meinungen sind. Aber ich habe jetzt nicht so viel Gutes gehört und habe mich ehrlich gesagt so vom Bauchgefühl darauf eingestellt, jetzt erstmal ein schlechtes Videospiel und eine unnötige Fortsetzung zu spielen. Und da möchte ich einmal vorab greifen, so schlimm wie meine Erwartung war, war es dann doch nicht. Wie seid ihr an das Thema rangegangen? Habt ihr vorher was über das Spiel gelesen, gehört?
Nee, es gab nämlich, glaube ich, vor Release kaum öffentliche Meinungen dazu, weil das, glaube ich, doll zurückgehalten wurde, so embargomäßig. Und dann und ich meine mich zu erinnern, dass ich mit dir, Tanja, kurz darüber gesprochen hatte, dass so die ersten Reviews rauskamen und es ist gar nicht so schlecht abgeschnitten. Also ich habe hier gerade Open Critic offen und da hat es irgendwie eine 73, was jetzt ja okay ist, weil es ja kein Blockbuster-Titel in dem Sinne ist irgendwie. Und IGN zum Beispiel gibt 8 Punkte, GameRant sogar 9, aber dann auch mal so ein paar Mal 5 von 10 und 2,5 von 5 nur drin. Und ja, Player Rating liegt bei 90 und 66% der Critics recommenden es.
Dann ist das Player Rating aber wahnsinnig hoch, finde ich.
Ja, das überrascht mich auch gerade. Aber ich weiß auch nicht, wie das zusammengesetzt wird.
Zu den Review Copies, ich meine, die haben die ganz, ganz knapp vor Release verschickt und die Magazine und so hatten dann gar keine Zeit mehr, das zu reviewen und irgendwas Ordentliches zu schreiben. Deshalb gab es bei Release noch keine offiziellen Reviews, was irgendwie richtig seltsam war. Ich weiß nicht, ob das intentional war oder ob da sich irgendjemand verzettelt hat oder so. Und sonst habe ich vorher nur gelesen, dass es eigentlich ganz gut ankommt, also zumindest besser die Leute mitgenommen hat als Double Exposure, wobei ich da halt nicht auseinanderhalten kann, ob es jetzt daran liegt, dass es ein gutes Spiel ist oder dass die Leute Bock auf Max und Chloe in dieser Kombination halt hatten. Das kann ich jetzt nicht sagen.
Na, ich glaube, dann nehmen wir das mal so ein bisschen als Startschuss, um in die Geschichte reinzugehen. Der große Aufhänger hier ist ja jetzt, dass man die Reunion zwischen Max und Chloe aus Teil 1 quasi nochmal hat. Und das ist ja was, wo man jetzt storyschreiberisch eher so denkt, oh, das hätte ich aber in einer, weiß ich nicht, in einer Fanfiction auf Archive of Our Own oder so erwartet. Aber dass man das jetzt so hernimmt und damit ja in erster Linie erstmal auch ein Paradoxon anspricht, weil man sich am Ende von Teil 1 ja, wie es mittlerweile jede Person, die diese Podcast-Folge hört, wissen sollte, zwischen einer Stadt und einer Person entscheidet. Und eventuell gibt's Chloe ja in meinem Kanon von Life is Strange zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Also eine komische Geschichte. Noch dazu, weil das ja schon seit längerer Zeit nicht mehr Dontnod macht, sondern Deck 9. Aber die haben ja vorher gezeigt, dass sie, wenn man ihnen denn die Life is Strange-Lizenz in die Hand gibt, auch Geschichten außerhalb von Chloe und Max eben machen können. Die haben ja zum Beispiel True Colors auch geschrieben. Also wirklich schwierig, etwas außer Fanservice darin zu lesen, hätte ich jetzt mal so gedacht von Anfang an. Ob man diese Geschichte dann mag und ob man ein Chloe-Fan ist, das steht ja alles erstmal dahingeschrieben, aber es muss ja schon eine ganz schön krasse Erklärung dafür kommen, wie das eigentlich alles sein kann. So, damit müsste es ja schon mal losgehen.
Ja, ich fand's spannend. Ich habe es ja auf einer anderen Plattform gespielt als vorher und ich konnte halt so die groben Entscheidungen irgendwie alle nochmal treffen. Also natürlich, wie Teil 1 ausgegangen ist, wer da noch irgendwie dabei war und wer nicht und so. Und dann auch aus Double Exposure konnte ich einige Sachen entscheiden. Das waren, glaube ich, 5 oder 6 Sachen insgesamt. Und daraufhin wurde dann mein Safe Game quasi erarbeitet. Und das war ganz cool eigentlich. Wobei ich da so manche Sachen auch nicht so ganz nachvollziehen konnte. Weil zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, die Amanda zu daten, irgendwie im ersten Teil. Und das hatte ich nicht gemacht, beziehungsweise ich habe es nicht geschafft, um ehrlich zu sein. Und dann war das im weiteren Verlauf jetzt aber so, als hätte ich sie abblitzen lassen. Was ja eigentlich woanders gewesen ist, aber natürlich technisch korrekt, weil wir nicht gedatet haben. Und hatte mich ein bisschen überrascht, aber das war jetzt nicht so Schlimmes. Und einige Sachen wusste ich auch gar nicht mehr so genau. Was heißt einige, 1, 2 oder so davon. Aber das war eigentlich wieder eine coole Sache, dass man sich das vorher nochmal zusammenstellen konnte. Oder eben sagen kann, ja, randomisier das einfach. Ich kenne den ersten Teil gar nicht, ich will jetzt spielen, los.
Ist das ein Spiel, was du spielst, wenn du nicht sowohl den ersten als auch Double Exposure gespielt hast?
Ich glaube, den ersten hat man vielleicht nicht gespielt, weil du mit Double Exposure anfängst und dann das Remake vom ersten gespielt hast. Und ich weiß nicht, ob da die Game, wobei die Entscheidung hast du ja trotzdem im Kopf dann vielleicht. Weiß ich nicht. Wenn man halt jetzt nicht so alt ist wie wir schon und vor 13 Jahren schon Videospiele gespielt hat, gibt es ja solche Leute, oder vor 13 Jahren schon Indie-Games gespielt hat, so. Ob man dann das jetzt heute noch nachholen will oder vielleicht einfach mit Double Exposure eingestiegen ist und sagt, ah cool, da gibt es jetzt einen zweiten Teil von, spiele ich den auch, weil ich habe keinen Bock jetzt nochmal da irgendwie das andere nachzuholen vorher, nur um da die Story komplett zu verstehen.
Okay.
Also ich glaube irgendwie nicht, dass die Leute Reunion einfach so spielen. Das wurde auch gefühlt gar nicht so richtig beworben. Also ich glaube, die wollten auch nicht, dass das irgendjemand spielt, der die Reihe nicht kennt. Also so hatte ich das Gefühl.
Hätte halt auch gedacht, gerade weil es auch diesen ganzen Chloe Max Fanservice, Fanfiction-Charakter da drin hat, hätte ich halt auch gedacht, das ist halt was für Kenner, die halt die ganze Serie bis dahin gespielt haben. Denn ansonsten wird eigentlich gar nicht so viel erklärt. Also um jetzt endlich in die Story reinzugehen und uns mal so ein bisschen von dem distanzierteren Blick zu entfernen. Man kommt eben zurück nach, ja, wie heißt die Universität, an der sie unterrichtet, nochmal schon wieder vergessen?
Caledon.
Genau, man kommt zurück nach Caledon nach einem Wochenende, wo man irgendwie eine total coole Ausstellung hatte und merkt jetzt aber, okay, hier geht ein Großbrand los. Und wir können das nur stoppen, das haben wir in Teil 1 ja schon gelernt, wenn wir in so ein Foto reinspringen und die Zeit zurückdrehen. Erinnert ihr euch noch, wie in Teil 1 die Regeln dazu waren? Weil ich war hier direkt vor den Kopf gestoßen und ich bin ja nun die Person, über die wir gerade geredet haben. Ich habe ja Teil 1 und Double Exposure gespielt.
Also für mich ging das Spiel erstmal mit einem 10-minütigen Recap los. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch war.
Ja.
Oder ob das war, weil ich kein Safe Game hatte, dass halt wirklich alles bis dahin nochmal erklärt wurde. Das fand ich bisschen lang, weil es auch für mich selbst, ich kannte die Geschichte ja und es war trotzdem sehr wirr irgendwie und irgendwann dachte ich ja, okay, so war das wohl. Und dann hingegen ist ja, bevor man zurückfährt, noch diese kleine Sequenz, wo du da irgendwie mit dem Auto an dem Berg da ab ein Foto machst und dann ja irgendwie ein Foto noch machst als Erinnerung, wo man natürlich direkt das Foreshadowing sieht, ja, natürlich machst du das, weil gleich irgendwas Doofes passiert und du dann die Zeit zurückdrehen willst. Und genau, dann geht's ja zurück zur Universität, wo halt dieser Großbrand ist. Aber wie das dann mit dem die Regel war, ich hatte das auch so im Kopf, dass es halt irgendwie mit den Fotos geht, größere Sprünge zu machen. Und sonst, die Regel wusste ich nicht mehr, weil ich wusste, dass sie in dem alten Spiel auch quasi minutenweise oder so, also kürzere Distanzen oder Zeiträume auch so zurückspulen konnte. Aber ich wusste nicht, wie oft und unter welchen Bedingungen.
Ich hatte mich so zurückerinnert, dass man die Zeit irgendwie so 30 Sekunden, vielleicht mal eine Minute live zurückdrehen kann. Da hat man dann auch diesen typischen Videorekorder-Zurückspuleffekt.
Genau.
Und die größeren Sprünge waren doch, wenn ich mich jetzt nicht komplett falsch erinnere, immer was Temporäres in Life is Strange 1. Wir sind in das Bild gesprungen, haben da etwas verändert, sind dann aus dem Bild wieder rausgeflogen und mussten mit den Konsequenzen leben. Das war ja zum Beispiel die krasse Szene, wo wir Chloes Eltern vor einem Autounfall retten wollen und dann nachher sehen, was für Konsequenzen wir damit überhaupt anrichten. Und das hat uns ja wieder rausgeworfen. Und jetzt sehen wir irgendwie, ja, nee, okay, gar kein Problem, wir bleiben da einfach drin, wir spulen einfach 3 Tage zurück. Okay, dann ist das wohl, wie es jetzt läuft.
Ja, gute Frage.
Wie kam sie nochmal zurück nach dieser Unfallgeschichte? Ist sie da nicht auch wieder in ein Foto reingesprungen?
Ja.
Hat es mitgenommen oder von Ebene zu Ebene gesprungen? Weil ich erinnere mich, also ich meine mich zu erinnern, dass das mit dem Autounfall eine von mehreren Alternativen irgendwie wäre, wo sie sagte, nee, das will ich nicht, ich spring zurück und versuche das und das nochmal.
Genau, aber halt immer aus der eigentlichen Timeline und dann halt Konsequenzen verändern. So, dass man halt aus dem Bild irgendwie wieder raus muss. Und das war ja am Ende dann auch. Da springen wir wieder in die erste Szene auf dem Klo und müssen da aber auch wieder raus. Wir spielen ja nicht das ganze Spiel ein zweites Mal dann.
Hm.
Tja, frag das doch mal die Entwickler und die Writer.
Genau, jedenfalls ist es hier ja nun mal anders. Hier müssen wir jetzt eben diese ganzen 3 Tage zurückspulen. Und da fängt mir das Spiel schon zum ersten Mal an, so eine irre große Menge an dieser typischen Suspension of Disbelief abzuverlangen, weil wir ja hier eine Max spielen, die ihre Fähigkeiten kennt. Und der fällt jetzt nichts Besseres ein, als während das Feuer noch lodert, zurückzuspringen und nicht kurz mal noch einen halben Tag zu warten, bis in der Zeitung steht, ja übrigens, der Brand hat sich entwickelt aus Gebäude XY, weil da war Brandstiftung im Spiel. Das wäre ja vielleicht noch ganz interessant gewesen mitzunehmen, bevor man springt.
Ja, das hat mich auch irgendwie ein bisschen gestört. Vor allem, weil es ja auch immer hieß, ja, nee, ich darf das nicht mehr so doll einsetzen und alles. Und ich habe es ein bisschen damit versucht zu rechtfertigen, dass sie ja unter Schock steht und dann halt irgendwie dieses Foto gerade gesehen hat und dachte, ach ja klar, damit kann ich das ja machen. Und dann, wie Menschen unter Schock sind, halt nicht viel nachgedacht hat und dachte, ja, okay, ich mach das jetzt und dann war es ja quasi schon zu spät.
Na okay, dann werde ich diesen Punkt bei der nächsten Zeitreiseproblematik, die ich habe, wieder anbringen. Halten wir das bis dahin fest.
Ich lege mir schon mal was Neues zurecht.
Ja, du hast halt dann ab Minute 1 dann eben diese Zeitreisemechanik, die dir als spielender Person natürlich auch nochmal erklärt werden muss. Und das wird auch ganz charmant gemacht. Da sitzt du halt dann mit Moses in diesem Labor, in dem wir eben auch schon waren. So wie gesagt, die Screens sind hier alle recycelt aus Double Exposure. Und wir kriegen so ein bisschen erzählt, dass Max mit ihm in letzter Zeit die Fähigkeiten trainiert hat und irgendwie geguckt hat, so man kann 12-mal hintereinander ein bisschen zurückspulen, man kann länger zurückspulen. Was sie nicht machen, ist in Bilder reinspringen, weil das eben stärker wiegende Konsequenzen hat. Und das kriegen wir dann auch direkt in der ersten Szene gezeigt. So fast wäre ein Feuer ausgebrochen, nur weil Moses eben seinen komischen UFO-förmigen oder was ist das da, so eine Sojus-Kapsel oder sowas, so ein Wasserkocher hat, von dem er sich nicht trennen kann, der hätte da fast schon wieder Feuer geschlagen. Also wir sehen schon, alleine dadurch, dass wir jetzt in dieses Foto gesprungen sind, ändern sich Dinge, weil wir wären ja nicht hier gewesen, wir hätten ja keinen Kaffee mit ihm getrunken und dann wäre auch dieses Feuer natürlich nicht schon an dem Wasserkocher losgegangen. Und da will dir das Spiel halt sagen, jede Veränderung ist irgendwie ein potenzielles Risiko, nur um dir 10 Sekunden später zu zeigen, hey, du kannst hier übrigens jeden noch so kleinen Konflikt mit 8-mal zurückspulen und Sachen lernen lösen. Das greift irgendwie nicht so richtig zusammen, selbst wenn dir das Spiel hier verkaufen will, dass ja das kleine Zurückdrehen völlig egal ist und nur das große Zurückdrehen ist problematisch. Wir lernen hier halt die ganze Zeit irgendwie Verantwortung für unsere Fähigkeiten zu übernehmen, was ich einer gealterten Max halt auch total abnehme. Und dann hast du halt trotzdem wieder das erstbeste Rätsel, was das Designteam schreibt, wo es darum geht, ja, wir haben den Dialog ja jetzt gehört, jetzt spulen wir mal zurück und sagen was anderes. So, erstens ist es ein scheiß Rätseldesign und zweitens ist es halt auch so komplett sinnlos, weil es nur darum geht, irgendwie ein besseres Foto zu schießen oder unsere Schüler zu motivieren. So, das hat halt gar keinen ordentlichen Impact. Und da wird dir aber jetzt gesagt, nö, das kann unsere Max doch machen, das ist doch in Ordnung. Da irgendwie greift das alles nicht so richtig. Finde ich. Oder war für euch das dann völlig okay? Sobald ihr aus der Moses-Szene raus wart, dachtet ihr, nee, was Papa sagt, ist ja scheißegal. Wir können jetzt die Zeit drehen, so viel wir wollen.
Ja, es ist natürlich ein bisschen Doppelmoralik, ne? Aber also ich fand, die Passage war die einzige Passage im Spiel, wo man dieses Tool mit dem Zeitreisen kreativ nutzen sollte. Der Rest war ja wirklich einfach nur, keine Ahnung, ich kann halt zurückspulen, aber ich kann es halt auch lassen und das ändert irgendwie nichts. Und deshalb dachte ich, ah ja, cool, wenn sie jetzt schon so anfangen, dann vielleicht spielen sie dann wieder ein bisschen damit mit der Zeitreisefunktion. Also ich habe da, glaube ich, gar nicht so kritisch drüber nachgedacht.
Naja, also für mich hat es sich auch nach der Moses-Situation da, also das in seinem Labor, das war ja noch ganz cool, da wo du dann halt diese Rätsel bekommst, wo er dann ja auch quasi damit spielt, ja, eher wenn du zurückgedreht hättest, dann wüsstest du jetzt ja das und das. Aber danach hat sich das, also ich habe mich eigentlich gefreut, endlich wieder Rewind, aber irgendwie hat sich das dann trotzdem auch schnell wieder nach Arbeit angefühlt und okay, jetzt muss ich nochmal zurückspulen, um das rauszufinden, Das habe ich, also ich weiß nicht, ob das im ersten Life is Strange anders war, aber irgendwie habe ich da mehr Rätsel, also dass es mehr als nur Dialoge waren, die man damit zurückgespult hat, um neue Infos zu kriegen, sondern dass du dich halt auch irgendwo anders hinstellen musst, um dann jemanden abzufangen oder so, der halt gerade dann in dem Moment da lang geht, dass du mehr dieses so ein Time-Loop-Dings hast, dass du immer weißt, okay, um 15 Uhr ist er da, dann muss ich da auch da sein und spule ich nochmal zurück, weil er dann gerade die Tür aufmacht und dann kann ich ihm da, weiß ich nicht, was aus der Tasche nehmen oder so. Aber jetzt war es halt einfach nur, ich rede mit dir, okay, ich habe was herausgefunden, ich spule zurück, wende dieses neue Info an, spule nochmal zurück, jetzt habe ich wieder was rausgefunden. Das wird dir zum Ende hin ganz ad absurdum getrieben, da, wo du nochmal mit der Jasmin sprechen kannst, um da irgendwelche Sachen rauszufinden. Oh, also das war, weiß ich nicht, das war schon sehr, sehr abarbeitig. Das fand ich nicht so gut.
Ja, es wird halt wenig kreativ mit diesen Rätseldesign gearbeitet. Und ich glaube, da müssen wir das Spiel ein bisschen in Schutz nehmen, weil es halt nicht mehr den Novelty-Faktor hat, den in Life is Strange 1 damals hatte. So, da haben wir es ja zumindest die erste Episode lang, war das ja neu, mit dem wir drehen jetzt zurück. Wir lernen jetzt wieder was Neues und wir reden dann vielleicht nochmal mit einer anderen Person. Aber ja, gerade so dieser zweite Schritt, das vielleicht nochmal mit einer anderen Person reden, das findet hier halt gar nicht statt. Das ist halt, wie du sagst, so immer nur Informationen zurückspulen und manchmal auch nur zurückspulen, damit die Person vergisst, dass sie uns die Information gegeben hat. So, du musst ja oft nicht mal mehr ein zweites Gespräch mit der Person führen, aber Hauptsache, wir drehen es nochmal zurück.
Und was mir jetzt gerade noch einfällt, wir haben ja sogar von Moses ganz am Anfang gelernt, dass wir uns damit theoretisch auch teleportieren können, weil wir ja diesen Wasserkocher dann doch irgendwie schnell deaktiviert haben. Und diese Fähigkeit, die setzen wir genau einmal ein und das ist am Ende in einer Cutscene, wo wir sie nicht mal selber einsetzen.
Ja, ging mir genauso, habe ich auch gedacht. So, ach ja, warte mal, das haben wir am Anfang gesagt, das können wir auch.
Genau, das ging ja auch. Aber ja, schade.
Ich habe das am Anfang so ein bisschen so hingenommen, dass Moses uns das halt erklärt, damit wir quasi hinter der vierten Wand nicht irgendwie die ganze Zeit fragen, hä, warum merkt denn keiner, wenn wir zurückdrehen, weil da teleportieren wir uns doch. Dass das halt einmal so ausgesprochen werden muss.
Ja, ich finde halt vor allem auch, es gibt ja auch Passagen, wo man dann Chloe spielen kann. Und ich finde gerade da wird's so bemerkbar, wie belanglos das geworden ist, weil immer, wenn ich Chloe gespielt habe, ich habe das Rewinden, ich habe das gar nicht gesucht. Ich wollte das, also so intuitiv habe ich gar nicht danach gesucht, das zu machen. Und dann denke ich mir, okay, so belanglos ist das, dass ich das nicht mal brauche irgendwie.
Ja, Chloe hat halt wieder ihre Before-the-Storm-Mechanik, also die spricht mit Leuten und muss die Leute quasi so aus der Reserve locken, sag ich mal, so provozieren, sodass sie dadurch halt Informationen rauskriegt. Und das ist auch ein netter Mix, dass man halt mal das eine und mal das andere hat, aber auch da wird halt nicht riesig viel draus gemacht. Ich glaube, das Feature kommt viermal im Spiel vor.
Ja, das glaube ich zweimal nur. Aber kann auch sein, dass ich das schon wieder verdrängt habe, weil das ist irgendwie so eine Mechanik, die fand ich bei Before the Storm auch schon super ätzend, weil ich mag Chloe als Charakter ja leider auch einfach gar nicht, weil die immer, also auch jetzt 10 oder 20 Jahre später immer noch dieser super Edgelord-Charakter ist und oh, ich bin so cool, ich lasse mir gar nichts gefallen. Ich habe immer noch blaue Haare und wer das doof findet, der ist ein Doofmann.
Ich verstehe, was du meinst.
Nee, deswegen fand ich es ganz schlimm, sie zu spielen und ich habe mir dann Spaß daraus gemacht, wie unsympathisch ich sie spielen kann. Dann, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich war dann trotzdem sehr genervt, dass ich zweimal die Wahl hatte zwischen sie umarmen und sie küssen und es eigentlich beides nicht wollte.
Lässt dich das Spiel denn nicht, also das lässt dich das Spiel nicht machen oder wie?
Nee, ich muss eins von beiden machen.
Ja gut, aber sie küssen muss man ja nicht. Also du kannst dich ja entscheiden. Du konntest dich ja im ersten Teil schon entscheiden irgendwann, ob du das Ganze so ein bisschen in eine romantische Richtung bringen willst oder ob du eine Friendship-Story draus machen willst. Und ich hatte das Gefühl, das ging auch jetzt wieder.
Ja, ich glaube auch.
Dass ich dann zu den 90% gezählt habe, die Romanze gespielt haben, so, das weiß ich nicht, kann ich mir wann anders nochmal Gedanken drüber machen. Aber
ich war bei den 10%, die es nicht gemacht haben.
Ich war ja noch mit Amanda zusammen eigentlich.
Ach so, ja, dann.
Oh nein. Aber das nimmt einem das Spiel weg. Also auch wenn man sagt, man möchte noch mit einer der zwei Love Interests aus Double Exposure zusammen sein. Ich weiß es natürlich jetzt nur von Amanda und nicht von Win, aber das wird dann auch so geschrieben, so ein bisschen so wie auch die Beziehung zwischen Chloe und Max kaputt geschrieben wird, wenn man sich in Double Exposure dafür entschieden hat, dass sie noch lebt. Da geht es dann halt um diesen Machtmissbrauch und dass man schwer mit jemandem zusammenleben kann, wenn man sich halt bei jeder Diskussion fragt, haben wir die schon mal geführt und weißt du schon, was ich jetzt sagen werde? Und das ist, finde ich, ein realistisches Szenario, wenn man da mal 10 Minuten drüber nachdenkt. Es ist wahrscheinlich wirklich nicht einfach, in einer Partnerschaft zu sein mit so jemandem.
Können die Schreiber ja doch was.
Ja, das möchte ich auch auf jeden Fall festhalten. Das Zwischenmenschliche und die Dialoge zwischen den Charakteren funktionieren saugut. Und die Overarching Story hat für mich dann halt gar nicht gegriffen. So, da geht's jetzt weiter. Wir sind eine Sekunde draußen auf diesem Campus. Und denken halt die ganze Zeit irgendwie, die eine Person da, die kommt mir ein bisschen komisch vor, das ist bestimmt Safi in der Gestaltwandlung. Und da dachte ich noch, ja, witzig, also so offensichtlich und so blöd kann es ja gar nicht sein. Das ist ja jetzt so ein Zwinkern an Leute, die den letzten Teil gespielt haben und sich erinnern, dass Safi ihre Gestalt wandeln kann. Aber so dumm können sie es einem doch jetzt nicht auf die Nase binden. Und siehe da, wer ist es? Oh.
Tada, Überraschung.
Also das war schon sehr, sehr peinlich zusammengestrickt. Oder dann halt auch so in der nächsten Szene, dann sind wir in der Snapping Turtle, auch eine sehr beliebte Location aus dem letzten Teil. Und irgendwie kommt Chloe da an, in dieser einen Offsite, Off-Campus-Kneipe, weil sie auf dem Campus eigentlich Max sucht. Und natürlich sitzt Safi dann da irgendwie auch rum. Und natürlich erkennt Safi Chloe sofort wieder als Blue-Haired Girl, obwohl sie keine blauen Haare mehr hat, von einem Foto. Und warum kann Safi dann Leute an die Hand nehmen und dann sind die zusammen in der Bizarro Overworld? Ich verstehe das alles überhaupt nicht mehr. Das wird einfach so gehijackt, die Story. Das ist wirklich komplett irre.
Also das habe ich mir irgendwie damit erklärt, dass die halt beide über Max diese Connection haben, dass sie irgendwie beide mal von ihr eine Nahtoderfahrung mitgemacht haben oder so. Kann man das so umschreiben?
Danke, Max. Tolles Geschenk.
Ja. Und dass sie dadurch beide irgendwie in diesem Limbo in ihren Träumen oder wann auch immer sich auch schon über den Weg gelaufen sind. Und dass sie sie gar nicht durch das Foto unbedingt erkannt hat, weil Chloe meinte ja auch, dass sie Safi irgendwie schon kennt. Aber in der Form war es, glaube ich, noch nicht, ne? Weil sie Safi nur als echte Safi kennt. Und dass sie sich dann da in diesem Limbo-Modus irgendwie über den Weg gelaufen sind und dann auf einmal, ach ja, du bist das, und dann haben sie sich berührt und dann natürlich wie bei The Green Mile sehen sie das ganze Leben des anderen durch die Fingerspitzen. Und das war, weiß ich nicht, also inszeniert fand ich es cool, aber so vom Logischen her irgendwie geht so.
Das Level an Zufällen, die nötig sind, um diese Story zusammenzuhalten, ist halt schlimmer als in jeder TKKG-Folge. Es ist echt... Es geht ja dann auch genauso weiter. Dann sind wir ja in dieser Bar und kriegen gesagt, oh, eine Frau wurde an einem alten Haus gesehen. Und Chloe springt auf und sagt, na, eine Frau an einem alten Haus, das kann ja nur Max sein.
Wer denn
Mann.
Sonst?
Das ist halt so Hörspiel für Zehnjährige.
Ja, sehr konstruiert. Also konstruiert war das Wort, was ich mir oft gedacht habe, als ich das gespielt habe.
Wobei ich sagen muss, diese ganze Abraxas-Geschichte fand ich eigentlich gar nicht so doof. Das mit dieser komischen Gilde, Sekte, was auch immer, Studentenverbindung, die da irgendwie so ihr eigenes Ding machen und die dann irgendwie doch Dreck am Stecken haben und dass man das dann so langsam aufdeckt, das fand ich im Grunde eigentlich schon ganz cool. Auch, dass man da so ein bisschen Detektivarbeit leistet, da in dem Haus, in dem Keller, da irgendwie nach und nach immer mehr rausfindet und sich auf diese Party einschleusen muss. Also das alleine hätte eigentlich ein richtig cooles Spiel werden können. Ich fand es nur irgendwie weird, dass dann da noch so 2-3 Nebenstränge da waren, die für mich irgendwie nicht so wirklich viel Sinn ergeben haben. Was aber auch daran liegen kann, dass ich natürlich wieder nur das Nötigste gemacht habe und mit keinerlei anderen Leuten irgendwie gesprochen habe oder irgendwelche Gegenstände inspiziert habe, die mir wahrscheinlich irgendwelche Hinweise hätten geben können.
Nein. Du erwartest zu viel. Also ich habe ja schon auch mit Leuten da geredet und so. Also das Einzige, was ich mir immer gedacht habe, oh Mann, wo ist der Skip-Button? Halleluja, ich habe keinen Bock. Also das bringt mir hier gar nichts.
Oh krass, okay, so schlimm war es bei mir nicht, aber...
Habt ihr SMS und so gelesen?
Ja.
Und?
Das ist ja ein Teil an Life is Strange, den ich immer sehr charmant finde und das war es auch diesmal so. Also das meine ich ja, das Zwischenmenschliche ist halt, ich würde mal sagen, mindestens 8 von 10, an vielen Stellen sogar besser. Und wenn du dann halt in diese SMS reingehst und so knuffige Momente halt, wenn du irgendwie 3 SMS von deiner Mutter kriegst und immer nur drin steht, oh, in Oregon soll es aber heute schneien, zieh dir eine Jacke an und schreibst zurück, Mom, es gibt Wetterdienste. Und so, das können sie halt einfach. Oder auch so, wenn du dann halt ein bisschen hochscrollst und klar hat dir Moses jetzt gerade geschrieben, um über deine Fähigkeit mit ihm zu reden, aber dann scrollst du halt ein bisschen hoch und es geht um den letzten Anime-Marathon, wo er noch so sagt, danke, ich weiß, du hast das nur wegen dir gemacht, weil es mir ein bisschen schlecht ging und voll appreciated und so. Das sind halt so die Momente, wo man es dem Spiel und den Charakteren wieder voll abnimmt.
Ja, also ich überlege gerade, wie ich das besser gefunden hätte oder wie es für mich funktioniert hätte, dass ich die wirklich lese. Und ich glaube, ich war einfach schon zu overwhelmed davon, dass du am Anfang irgendwie 3 Meldungen umkriegst, hier neue SMS von Safi, neue SMS von Chloe und neue SMS von Moses. Und dann drückst du den Button, um dein SMS-Ding aufzumachen. Und dann sind da einfach von 15 Kontakten jeweils 20 ungelesene Nachrichten. Das ist wie wenn ich Discord aufmache, um dort alles nachzulesen. Das mache ich ja auch nicht. Also und dann denke ich mir, ja, okay, die neuesten Nachrichten lese ich einmal und dann, okay, das war jetzt nicht so wichtig, das war irgendwie nochmal das, was wir gerade besprochen haben oder hey, ich freue mich auf morgen, gut, ich mich auch, tschüss. Und dann habe ich halt nie wieder da drin gelesen. Das ist ein bisschen schade, wahrscheinlich bin ich da auch selber schuld. Aber ich glaube, wenn es quasi wie so ein Audiolog unten einfach aufgepoppt wäre und anstatt, dass da stünde, neue Nachricht von Moses, einfach die Nachricht steht, so wie bei einem echten Handy auch. Da steht ja auch nicht, du hast 3 neue WhatsApp-Nachrichten von 4 Kontakten. Ja, danke, schreib mir doch einfach, wer mir was geschrieben hat.
Ich habe mich da nicht so unter Druck setzen lassen. Also wenn die neue Nachricht kam, dann habe ich das super oft ignoriert und dann irgendwie gerne nach so einer Setz dich dahin und hör einem Song zu und reflektieren ein bisschen Szene, für die Life is Strange als Reihe auch bekannt ist. Danach habe ich dann gerne irgendwie noch so das Handy aufgemacht und dann noch ein paar SMS gelesen, weil ich eh gerade so in diesem entschleunigten Modus dann wieder war.
Ich bin ja eh gerade dabei, meine Screentime zu reduzieren, deswegen habe ich das im Spiel natürlich auch nicht gemacht.
Konsequent, sehr konsequent.
Das wäre vielleicht schlau gewesen, dass wirklich dann, während man da auf der Bank sitzt, wenn man da die Möglichkeit hat, ich weiß nicht, ob ich das habe ich nicht ausprobiert, aber da dann zu sitzen, zu chillen, Musik zu hören und SMS lesen. Mhm. Das klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Also falls jemand von Don't Not oder nee, Deck 9 war das, glaube ich, diesmal wieder, ne? Zuhört, bitte so umsetzen, dass ich auch wieder damit Spaß habe. Das wäre lieb.
Wow. Ja, und du sagst ja gerade, die Abraxas-Story hat dir gefallen. Wir sind jetzt in diesem leeren Haus, wo Chloe natürlich sofort weiß, ah, das ist Max und sie braucht meine Hilfe, to the rescue. Und ja, so kommt's dann ja auch, aber irgendwie wird diese Abraxas-Story halt so zerrissen. Max ist da jetzt irgendwie drin und wird dann eingeschlossen und denkt halt noch so, ja, Gott sei Dank sind wir eingeschlossen und nicht erwischt worden. Und dann geht halt so eine Nachricht draußen los. Wir sprengen die Wohnung jetzt in 5, 4, 3, 2, 1. Und du denkst, Mann, auf gar keinen Fall würde es so laufen. Du würdest halt vielleicht mal erst eine Durchsage machen und dann würde jemand klopfen und sagen, ach übrigens, wir sprengen den Scheiß jetzt hier. So, Mann, das nimmt euch doch keiner ab. Das ist halt die Sachen, die funktionieren einfach nicht, weil scheinbar niemand mal in der echten Welt was erlebt hat.
Ja, ja. Dann ist ja Loretta auch noch damit unten drin.
Mhm, genau.
Und ihr müssen wir ja auch noch das Leben retten dann quasi. Und ja, vor allem, dann sagen sie euch ja, nee, hier die Tür ist abgeschlossen, da wird wohl keiner mehr drin sein.
Mhm, genau.
So random.
Ja, und dann, also was du meinst, so die Abraxas-Story wird dann da halt irgendwie so gecuttet. Danach geht's dann halt erstmal nach Hause und da kommt diese Reunion-Szene, wo sich Chloe und Max aussprechen. Und ich finde, die ist super, super gut geschrieben. Also denen habe ich wirklich alles geglaubt in dem Moment. Gerade auch so, welche Charakterzüge haben sich jetzt geändert, welche nicht. Chloe hat gestern Abend natürlich in unserem Vorgarten geparkt, weil ihr sowas als scheißegal ist. Aber andere Sachen haben sich dann eben geändert. So, sie hat mittlerweile mehr Verantwortung, sie muss eine Band managen. Und dann wird sich halt ausgesprochen. Dann wird nochmal über diese Fähigkeiten und die Beziehung geredet. Und das hat mir voll gut gefallen alles. Das war toll geschrieben. geschrieben.
Da muss ich kurz einmal des Teufels Advokaten spielen. Du hast jetzt gesagt, es ist zwar sehr gut geschrieben, aber die schreibt man ja im Grunde selbst. Du kannst ja die Antworten auswählen, die die beiden sagen.
Ja, klar. Aber ich meine, da nimmt ja niemand eine Version jetzt, wo man nicht okay mitgeht. Ob das jetzt Freundschaft oder Beziehung oder von mir aus auch eine Anfeindung ist. Du kannst dich, glaube ich, auch mit ihr anlegen, wenn du sie besonders unsympathisch gespielt hast, dass du dich hier angefeindet zwischen den beiden.
Ich glaube, da habe ich das noch nicht hinbekommen. Also auch später nicht. Aber ich habe halt schon, also da fand ich es halt auch immer schwierig. Dann bin ich wieder in dem Zwiespalt, ob ich die jetzt so spiele, wie ich entscheiden würde oder wie ich glaube, dass sie das machen würde. Einerseits ist sie ja irgendwie der neue Charakter, aber andererseits spiele ich ja auch Max. Es ist ja Maxes Geschichte und nicht die von Chloe. Also ne, ist Chloe eigentlich ein NPC und nicht ich selber. Und dann fand ich das irgendwie weird, beide Seiten des Dialogs zu spielen.
Max funktioniert halt auch viel besser als Projektionsfläche, weil sie halt absichtlich so ein bisschen bland ist, so nicht mal böse ausgedrückt. Aber da soll man sich halt viel besser reinfinden können. Während Chloe ja wirklich so ein Love-It-or-Hate-It-Charakter ist, den ich mit 17 wahrscheinlich Hals über Kopf verliebt cool gefunden hätte und mittlerweile auch so denke, ah, grow up, girl, aber ich mag dich schon immer noch ein bisschen.
Das habe ich auch geschrieben. Ich fand ihre rotzige Teenager-Punk-Geschichte hat ihr besser gestanden. Weil irgendwie als Erwachsener funktioniert das nicht mehr. Und ich fand auch die Dynamik zwischen Max und Chloe, also die Reunion auch super mit der Musik hinterlegt, Spanish Sahara, das war ja der Song, der auch bei der Beerdigung dann lief von Chloe da, wo ich Rotz im Wasser geheult habe im ersten Teil. Aber irgendwie, ich finde die Dynamik zwischen den, es hat irgendwie als Coming-of-Age-Geschichte besser funktioniert, weil da waren die rotzig. Irgendwie Max hatte noch keine Ahnung, hatte noch keinen, weiß ich nicht, keine Ahnung vom Leben. Chloe hatte auf alles geschissen. Irgendwie fand ich das lustiger. Irgendwie, ich weiß nicht, erwachsene Menschen, vielleicht sind die auch einfach langweilig.
Ja, vielleicht war Life is Strange 1 ja wirklich einfach so toll, weil es so eine schöne Coming-of-Age-Geschichte ist und gar nicht so unbedingt wegen der Mechanik. Vielleicht wird mir das jetzt auch klar nach 10 Jahren und 8 weiteren Spielen der Reihe.
Hat halt ein bisschen länger gedauert bei dir.
Ja, ich bin auch ein Late Bloomer. Und Early Boomer.
Oh boy.
Fand es nur spannend, gerade wo du, als du gesagt hast, Max ist ja bewusst so ein bisschen bland. Ich habe mich am Ende so gefühlt wie Max, als sie von allen Seiten hört, Max, du bist nicht für alles verantwortlich und du musst auch nicht immer diejenige sein, die alles allein gerade biegen muss. Und dann dachte ich so, oh, okay, irgendwie haben die ja einen Punkt. Also das haben die echt gut hinbekommen für mich.
In dieser Reunion selbst erfahren wir ja dann auch noch einen wichtigen Storypunkt. Und zwar, dass Teil 1 jetzt endgültig endlich völlig egal ist, denn es gibt jetzt Chloe und Arcadia Bay, egal wie wir uns entschieden haben. Und das ist für Max ja auch nochmal Big News dann, ne?
Ja, genau, das fand ich auch spannend. Also ich fand es irgendwie, wie sagt man, konsequent, dass sie jetzt einfach sagen, okay, wir haben jetzt dieses Multiversum irgendwie geschaffen und wir wissen aber, also die Charaktere selber wissen auch nicht, wie sie damit umgehen soll, weil Max Chloe ja auch irgendwie nicht so richtig sich an die letzten Jahre erinnern kann, aber auch nicht so, wie es vorher war und dass sie jetzt auch gar nicht so richtig weiß, ob sie wirklich echt ist und so und was mit ihr passiert, wenn Max jetzt da wieder irgendwas ändert und ob sie, wie lange sie überhaupt jetzt in dieser Welt sein kann und so und dass sie eigentlich nur happy ist, wieder bei Max zu sein. Das fand ich schon sehr schön.
Das geht ja dann noch weiter. Sie gehen ja dann wieder zu Moses, der natürlich alles sofort kapiert und irgendwie meint, ja, das ist irgendwie Mixed Reality und das war ja bei dem Sturm auch schon so und Leute haben ihre Erinnerungen gemixt gekriegt und jetzt gibt's ja wieder nur eine Welt und das wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Aber irgendwie merken wir, dass Chloe manchmal verschwindet. Also wenn sie in dieser Bizarro-Welt ist, wo sie Safi auch hin mitgenommen hat, dann ist sie scheinbar irgendwie so 3, 4, 5 Sekunden aus der echten Welt raus in dem Moment. Und das ist ja nochmal eine neue Fähigkeit, die eigentlich ja nun wirklich niemand gebraucht hätte zu diesem Zeitpunkt noch. Und um das irgendwie zu erklären, müssen sie dann ja sogar nicht nur die Story vom ersten Teil nochmal anfassen, sondern auch die Story von Double Exposure nochmal anfassen und unbedingt in diese Sturmszene irgendwie dann doch noch Safi und Chloe reinschreiben nachträglich und den Spielenden dann irgendwie weismachen, ja nee, das war schon die ganze Zeit so, jetzt mal die Kamera an Winkel weitergedreht. Das passt doch auch alles nicht.
Ich frage mich gerade, hätten sie Safi nicht einfach auch wie Diamond komplett aus dem Spiel streichen können? Weil so richtig für die Story hat sie jetzt auch nichts beigetragen, oder?
Ich habe mich wirklich die ganze Zeit nur gefragt, ob das halt auch irgendwie dann der alternative Love Interest noch wird oder so, weil es bei mir in einem Gespräch mal in so eine Richtung ging. Also ist Safi einfach nur weiter drin für Leute, die Chloe scheiße finden?
Nee, also für mich war Safi auch jemand, den ich scheiße fand. Also ich habe auch beide nicht gemocht. Und was dann aber dazu geführt hat, dass ich aus Safi auch nicht viel irgendwie Infos rausbekommen habe, wie ich dann am Ende erfahren habe. Also irgendwas hätte man von ihr noch erfahren können, ich glaube auch wegen Abraxas. Aber da bin ich mit ihr direkt auf Kriegsfahrt gegangen. Ich habe halt auch nicht von dem Feuer erzählt, weil ich meinte, ja, ich traue dir nicht und das kann ich dir jetzt nicht sagen, warum wir hier sind. Warum Chloe da ist und warum wir so eine Panik schieben, aber chill du mal. Wir schauen dir die Maske aus deinem Beutel und dann hauen wir damit ab, ohne dass du es merkst.
Das war eine Szene, wo ich mich einfach total mit Chloe wieder identifiziert habe, weil sie Max Powers genauso versteht wie ich. So, Max ist eine Szene vor der Szene, die du gerade beschreibst, wo wir in der Bar sind und an die Maske wollen. Eine Szene davor steht Max in einem Büro und muss die ganze Zeit irgendwie am Computer mit einer AI-Voice den Schulleiter nachmachen und dann jemanden anrufen, damit der Schulleiter ihm was vorgaukelt. Und ich denke die ganze Zeit nur, du machst jetzt diese Tür auf, gehst da raus und spulst zurück. Wo ist dein scheiß Problem? Also komplett bescheuert. Und Chloe ist dann halt literally hands-on, reißt Safi diese Tasche weg, nimmt die Maske raus, schmeißt die zu Max und sagt, reminded. Ja, und dann kam eine Szene, die dir wahrscheinlich dann nicht gefallen hat. Da kann man sehr in diese Romance-Richtung dann gehen. Dann fahren die beiden mit so einem kleinen Bötchen raus auf den See, haben diese Maske, müssen sich auf den Abend vorbereiten und haben dann erstmal wieder eine dieser typischen entschleunigten Life is Strange-Thematiken, die an sich für mich funktioniert hat, weil ich ja dieses Romance-Ding eben auch bis zum Ende durchgefahren bin. Aber auch da dachte ich die ganze Zeit schon wieder, das Spiel lässt mich jetzt auswählen, ob ich sie küssen will oder nicht. Und wenn ich ja sage, dann funktioniert das aber nicht und dann drehe ich die Zeit zurück, ob ich das will oder nicht. Die Alternative wäre gewesen, wir fallen jetzt beide in diesen See rein. Weil wenn ich das Küssen wähle, dann steht halt Max auf und die beiden kommen aus dem Gleichgewicht und das Boot kippt um und sie sind im See und du denkst, ja, aber das ist doch eigentlich auch eine nette Geschichte und das ist doch irgendwie auch romantisch.
In jeder kitschigen Hollywood-Schnulze passiert das doch so.
Ja, und warum werde ich als Spieler jetzt gezwungen, das zurückzudrehen? Lass mich doch wenigstens selber entscheiden.
Das hat auch sogar Final Fantasy 15 so gemacht, wo sie dann nackt am Lagerfeuer sitzen müssen danach.
16, bitte.
Ja, 16, ja, sorry.
Aber oh krass, ich wusste das gar nicht, weil ich habe mich für Umarmen entschieden und ich dachte, naja gut, keine Ahnung, wie die andere Seite aussieht, aber spannend.
Naja, genauso halt. Das ist halt wieder die Illusion of Choice. Aber was ich so krass daran finde, ist, dass du ja die ganze Zeit diese Don't Rewind on Me-Thematik drin hast, die ja jetzt nicht nur eine, sondern zwei von Max Beziehungen schon kaputt gemacht hat. Und da denkt sie, ja nö, dann rewind ich jetzt lieber, als dass wir einmal ein bisschen nass werden. Ey, komm. Das nehme ich dir dann auch nicht ab.
Genau, da war Hold Hands, glaube ich. Das habe ich auch genommen. Und ja, das war eigentlich auch nett. Aber ja, dass das andere so doof ist, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass man dann nicht irgendwie. Wobei, am Ende kam, glaube ich, auch bei den Choices wieder die Auswahl hier. Du hast sie geküsst. Du hast versucht, sie zu küssen, genau. Oder du hast ihre Hand nur genommen, ja. Da wurde es mir dann klar. Da wurde ich dann doch gespoilert.
Kann man eigentlich, das habe ich nämlich nie versucht, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann nochmal rewinden oder geht dann immer schon das nächste Kapitel los?
Ich hatte das Gefühl, bei Dialogen ging das manchmal, aber bei End-of-Chapter-Sachen irgendwie nicht. Und das war, glaube ich, auch im ersten Teil noch konsequenter.
Ja, weil das war ja irgendwie immer, nicht der Witz, aber irgendwie so das Spannende am ersten Teil, dass du ja dachtest, oh, okay, schlage ich den jetzt zusammen oder lasse ich es bleiben? Und irgendwie alle anderen, also alle Optionen, das macht die Entscheidung halt nicht einfacher zu sehen, was bei der anderen Option ist. Und das fand ich immer ganz spannend, dass man so denkt, ah, okay, ich kenne zwar beide Enden, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll. Und irgendwie dachte ich mir hier, dann erstens immer so, naja, ist mir egal, was ich mache, weil die Entscheidung total belanglos ist. Aber ich habe mich auch gar nicht hinterfragt, ob ich die Entscheidung nochmal rückgängig machen kann und mir anschauen kann, was der andere Ausgang wäre. Ich habe es gar nicht getestet.
Also bei mir kam manchmal während der Entscheidung oder kurz darauf immer so ein Zurückspulen durchgestrichen Icon. Es kann sein, dass ich da intuitiv unterbewusst schon auf L2 gedrückt habe, um das doch irgendwie zurückzuspulen. Oder ob das einfach so eingeblendet wurde, so wie das jetzt hier gerade gespeichert Logo. Aber ich fände es auch komisch so im Nachhinein, wenn dann ein Szenenwechsel ist, wenn du dann zurückspulst und dann auf einmal nicht mehr beim Abraxas-Haus, sondern wieder auf dem See bist. Weil, ne, das ist ja schon auch ein Zeitsprung irgendwie gewissermaßen von, weiß nicht, ein paar Stunden oder so. Nee, ich spule jetzt nochmal zurück und zack, dann wird der Zeitsprung auch zurückgespult. Also, das finde ich schon irgendwie, da ist die, muss ich keinen Disbelief suspenden.
Wie ging's dir dann bei der nächsten Szene, wo der Quest ist, dem einzigen Menschen im Dorf mit einer grünen Frisur eine Maske aufzusetzen, damit sie völlig undercover ist?
Ja, erstmal musste ich ja selber die Maske tragen und so tun, als würde ich dazugehören und würde mich niemand an meiner Stimme erkennen. Und auch Loretta, die investigative Fragen stellt mit ihrem Podcast-Mikrofon, was jeder kennt.
Ja. Das war so blöd.
Also da war mir wirklich nicht klar, ob das nicht vielleicht doch irgendwie so eine Pseudo-Invite-Only-Party ist, weil im Grunde war ja doch irgendwie jeder da, der Bock hatte und eigentlich brauchte man nur diese Maske und man musste gar nicht zu Abraxas dazugehören, offensichtlich. Weil, also noch offensichtlicher geht's ja nicht, oder?
Ja.
Eben, das dachte ich mir dann halt auch und dass da halt niemand was sagt.
Ja. Und dann auch kommt ja zwischendurch auch raus, dass wir sind, also wer wir sind, wo man dann natürlich auch einfach dreimal wieder zurückspulen muss, bis man die richtige Antwort hat. Aber auch da ist ja nur Max, oh nee, sorry, du bist ja meine Dozentin. Das ist auch wieder so ein Ding, was ja überhaupt nicht für mich klar wurde, dass sie ja unterrichtet, außer in der ersten Tutorial-Szene da, wo sie den anderen beibringt, wie man Fotos macht. Aber auch das hätte auch einfach auf freundschaftlicher Basis sein können. Für mich war Max einfach wieder eine Studentin an dieser Uni. Und dann ist man da ja und dann wird auch wieder zurückgespult. Und er sagt ja auch nur, ja, nee, sorry, das brauche ich jetzt nicht, dass ich hier mit meiner Dozentin rede. Das Gespräch ist beendet. Und sonst passiert ja nichts. Der wird ja nicht rausgeschmissen oder so. Dass dann wenigstens irgendwie so ein Fake-Game-Over-Stream käme, wo man dann wirklich zurückspulen muss.
Ja, man wird ja dann stattdessen noch eingeladen, von dem Punsch zu trinken. Habt ihr das gemacht, obwohl uns Videospiele doch immer wieder sagen, dass das keine gute Idee ist?
Nein, ich wollte es nicht trinken, aber dann musste ich ja.
Oh, echt? Auch eine Choice? Oh, ich habe es extra gemacht, weil ich dachte, jetzt schreiben wir uns mal in eine Ecke. Aber ich dachte, man hätte da Nein sagen können. Also wahrscheinlich ist jede große Entscheidung einfach nur, ja, dann machst du es halt doch, ob du willst oder nicht jetzt am Ende oder wie.
Genau, man muss es nicht machen, aber irgendwie, ich weiß gar nicht mehr warum, aber dann musst du doch trinken. Und dann dachte ich mir, ja, toll, danke.
Ja, und ich glaube, wenn man sagt Nein und dann wird man an der Stimme schon erkannt oder so.
Ja, okay, aber das ist natürlich dann, das ist aber sehr weit hergeholt. Und dann wird ja doch alles wieder so auf die gleiche Schiene gestellt. Also egal, welche Weiche man umlegen will, am Ende kommt man ja dann irgendwie doch wieder auf der gleichen Spur an. So, das ist natürlich ärgerlich. Aber die Geschichte, wie Max dann anfängt zu trippen, war irgendwie ganz cool. Also sowohl den schlechten Trip als auch den ganz witzigen Trip, den sie dann nachher im Keller noch hat, so das war schon auch wieder nett gemacht, finde ich. Das habe ich jetzt nicht übel genommen. Ich dachte halt eher, dass das irgendwas wird, so Richtung K.O.-Tropfen oder so. Aber sie meinten dann ja irgendwie am Ende nur, ja, wahrscheinlich sind es irgendwie Mushrooms oder so.
Da hatte Chloe doch auch was in diesem Buch da lesen können. Aber da stand auch nur irgendwie, auf den nächsten Seiten wird erklärt, was in dem Punsch drin ist. Aber ich konnte die, glaube ich, gar nicht lesen.
Ja, wir lernen halt immer mehr, dass natürlich diese Abraxas-Gesellschaft heutzutage in den 2020ern oder wann spielt, eher so eine Traditionsnummer ist und dass das natürlich keine echten Menschenopfer sind und auch nie waren. Und das ist halt mehr immer so ein, ja, unsere Opas haben das schon gemacht, wir ziehen uns jetzt eine schwarze Kutte an und tanzen ums Feuer, bla bla bla, Provokation und cool und edgy sein halt, so, das lernen wir dann ja relativ schnell alles. Was wir dann allerdings auch noch lernen, ist, dass Abraxas halt doch noch eine literally Leiche im Keller liegen hat. Und das ist auch eine Geschichte, wo ich dann dachte, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Also was soll ich damit denn jetzt noch anfangen? Hier liegt jetzt ein Skelett im Keller und das wird geklaut am einzigen Abend, wo das ganze Gebäude voll ist und nicht vielleicht irgendwie 3 Tage vorher, wo das leer stand? Was will dieses Spiel von mir?
Stimmt. Habe ich einfach gar nicht so drüber nachgedacht, aber es stimmt.
Einspruch, euer Ehren. 3 Tage vorher wusste noch niemand, dass da noch jemand nach irgendwelchen Leichen im Keller sucht.
Na, dann muss es ja jetzt schnell gehen.
Und mit so einem riesigen Vorschlaghammer.
Ja, das war auch peinlich. Aber die Leiche sollte ja eigentlich auch einfach weggesprengt werden. Also das ganze Haus sollte ja gesprengt werden und das haben wir vereitelt. Das muss man natürlich auch noch dazu berechnen.
Das wäre natürlich viel effektiver gewesen, klar.
Und es war ja auch so geil, dass der eine da irgendwie das als Rätsel aufbekommen hat. Also immer innermost secret, aber er selber gar nicht wusste, was gemeint ist. Und er dann ja auch irgendwie Chloe fragt, are you the innermost secret?
Das nimmt man diesem Reggie-Charakter halt voll ab. Und der meint ja auch noch, er hat irgendwie seine Notes unten liegen lassen. Da steht halt drin, Win will nicht mit mir reden. Und Diamond meinte einfach nur, sie hat das egal gefunden. Sie hat sich da gar nicht drum gekümmert. Das sind seine Notes zu dem Thema.
Ja, aber da war doch auch das Rätsel irgendwie, Justice will prevail oder sowas.
Ja, und wie war das Rätsel dann am Ende? Da musste irgendwie so einen komischen Untersetzer in eine Aussparung in der Wand drücken. Das ist ja auch komplett dämlich dann gewesen, die Lösung.
Ja.
Ja, aber damit ist die Abraxas-Geschichte dann ja im Grunde erstmal aufgerollt. Und wir wissen jetzt, okay, da ist eine Leiche im Keller. Wir finden jetzt noch über Moses und ein bisschen Investigativjournalismus heraus, dass es wohl darum geht, dass sich da mal ein Kind umgebracht hat oder einen Jugendlicher, weil er eben zu viel von diesem Drogenpunsch getrunken hat und die ganze Nummer voll für ernst genommen hat und dann dachte, ja, jetzt muss mein Leben auf jeden Fall auch noch geopfert werden. Und irgendwie hat ihn auch niemand aufgehalten und dann hat sich halt wirklich so ein Heranwachsender selbst umgebracht auf dem Gelände dieses Kultes. Und was macht man da, statt die Polizei zu rufen? Man steckt ihn in eine Kiste und vergräbt ihn im Keller. Und du denkst so, das ist eine seltsame Herangehensweise, weil es gibt ja hier eigentlich gar keinen Täter.
Ja, Einspruch. Nee, ich weiß auch nicht. Also das konnte ich mir auch nicht so richtig. Also klar will man nicht, dass da irgendwie durch den eigenen Kult und die eigenen kultigen Aktivitäten jemand zu Tode kommt. Aber man hätte es ja, weiß ich nicht, das war ja von denen nicht die Absicht. Also klar, irgendwie man nimmt Drogen und macht da irgendwie Quatsch, aber da geht ja niemand davon aus, dass man sie umbringt. Also das hätte man wahrscheinlich schon irgendwie auch offiziell lösen können, diesen Fall. Also
ja, weil halt nicht gepressured wurde. Also hättest du jetzt gesagt, die Jasmin oder der Owen, der neue Schulleiter sozusagen, die hätten da irgendwie von vornherein gesagt, wenn wir aber nur ein Opfer haben, nee, wir machen dem jetzt mal richtig Angst, wir verarschen den jetzt mal und dann hätte der sich umgebracht. Okay, aber so hat es halt nicht gewirkt. So im Gegenteil, das ist erst passiert und dann dachten die beiden, ja, nee, dann mauern wir den mal ein.
Weiß ich nicht, also klar, vielleicht standen die auch unter Schock und wussten es nicht besser, als da irgendwie Mörtel anzumischen und ein paar Backsteine zu nehmen. Also das passiert ja schon mal.
Alle unter Drogen.
Ja, genau.
Ja. Oh, wir haben ganz vergessen, eine Tür reinzubauen. Mist.
Ja. Nee, weiß ich nicht. Aber ich meine, alleine wenn die wirklich unter Schock und, also man sieht Leuten ja auch die Panik an, würde ich mal behaupten. Wenn die dann sagen, hier, scheiße, da ist was Schlimmes passiert. Und wir können da alle nicht für irgendwie und, ne? Das kann man dann ja auch irgendwie mit, keine Ahnung, Fingerabdrücke und Einstichwinkel und was weiß ich irgendwie nachvollziehen. We have technology. Also das war schon unnötig, dass das irgendwie so, also da hätte man die Geschichte einfach so schreiben sollen, dass es irgendwie, dass er da reingepressured wurde und dass die halt wirklich da Dreck am Stecken haben.
Ja.
Aber auch da wieder so, wirklich wieder so eine Person nehmen, die es schon gab und die dann halt da irgendwie mit reinschreiben, ist halt auch schon wieder so, na, wen haben wir noch? Welches Model haben wir schon gerickt? Na, Jasmin, die kann es doch wieder gewesen sein.
Also, Achtung, mein Take ist, Jasmin hat auch eine Fähigkeit, die kann in die Zukunft gucken. Die wusste, dass Chloe kommt und dieses Foto finden wird und dadurch diese Projektion in dem Planetarium von Moses haben wird und dadurch dann der Anschein entsteht, dass er sich aus freiem Willen umgebracht hat. Und deswegen haben die das alles so orchestriert, dass, ne, so, das ist mein Take für Life is Strange Reunion Director's Cut.
Oder fürs nächste Prequel, wo man dann Owen und Jasmine spielt und das heißt Black and White.
Oh Gott.
Oh.
Du sagst halt was Interessantes, weil diese Planetariumsfähigkeit, wir stehen dann, nachdem wir irgendwie diese Leiche gesehen haben und nachdem wir gesehen haben, wie jemand anderes diese gesamte Leiche dann klaut, kann man jetzt nicht anders sagen, also in einem Kasten mit rausträgt. Danach merken wir, ja gut, aber vier Fotos haben wir ja noch, da können wir ja jetzt mal erstmal ins Planetarium gehen und Max muss ein bisschen ausnüchtern, alles gut. Und dann schaut Max auf diese Fotos und projiziert das auf die Leinwand des Planetariums, damit es auch Chloe und Moses sehen. Und das ist die nächste, bestimmt jetzt schon die vierte oder fünfte Fähigkeit, die neu in diesem Spiel erwähnt wird, die auch schon wieder gar keinen Sinn ergibt. Das hat doch auch gar keinen Mehrwert. Sie hat doch auch einfach sagen können, Leute, ich habe ins Foto geguckt.
Man hätte ja auch einfach sie in das Foto reinspringen lassen können, so wie früher in Teil 1. Da die Szene beobachten, sie versteckt sich hinterm Vorhang oder so und sieht das alles, wie er sich da aus Versehen das Leben nimmt. Und dann springt sie zurück und sagt, boah Leute, ihr glaubt nicht, was ich gesehen habe, das und das. Und dann geht's weiter.
Wäre aber, glaube ich, auch eine neue Fähigkeit, weil wir ja immer, selbst wenn wir so weit wie möglich gereist sind, dann waren wir irgendwie doch noch unser sechsjähriges Ich. Aber ich glaube, wir waren immer Max, oder? In den Zeitsprüngen.
Ja, stimmt.
Also wir sind halt nie als stiller Beobachter gesprungen, sondern immer als eine alte Version von uns, aber mit unserer heutigen Wahrnehmung, unserem heutigen Wissensstand.
Sie hätte ja nichts da machen müssen in der Szene. Sie hätte sich da hinporten können und dann halt nicht eingreifen, sondern sich verstecken oder so.
Stimmt. Dann hättest du eine neue Fähigkeit gehabt statt einer anderen so, aber das wäre auf jeden Fall die bessere gewesen. Naja, jetzt wo wir wissen, was die Leiche in der Abraxas Keller ist und wer damit irgendwie grob zu tun hat, bleibt ja nur noch eins zu lösen, und zwar endlich diesen Brand vorzubeugen. Da haben wir jetzt noch zwei kleine Episoden, wo wir einmal mit Chloe und einmal mit Max die zwei Hauptverdächtigen finden müssen. Und bei der Chloe-Episode fiel mir das recht einfach, muss ich sagen. Da hatte ich vorher schon mit dem Raufbold vor der Tür, von dem man da irgendwie schon blöd angemacht wird, weil man ja bunte Haare hat und dann muss man ja Gender Studies studieren. Hö, hö, hö. Und dann hat Chloe natürlich auch nichts Besseres als Antwort zu bringen, als ihn zu schubsen. Hö, hö, hö. Da treffen halt zwei Klischees aufeinander. So, ja, give or take, mir egal. Aber da war halt schon klar, dass der so ein bisschen antagonistisch unterwegs ist. Und mit dem hast du noch zwei, drei Gespräche, wo du merkst, so, oh, der ist ganz schön sauer, nicht nur auf die Uni, sondern eigentlich auf das ganze Dorf hier, und der braucht jetzt einfach nur einen Grund und ja, der wird wohl das Feuer legen. Aber wo ich wirklich nicht drauf gekommen bin, ist, warum Max ihren Hauptverdächtigen findet. Habt ihr da viel geschnüffelt? Habt ihr da Sachen rausgefunden? Weil bei mir hat das Spiel einen der Namen unterstrichen, für den ich dann stimmen sollte. Und dann dachte ich, dann wird es wohl der sein. Aber ich weiß auf Teufel komm raus nicht, warum.
War der dann auch der Richtige?
Ja.
Das war es bei mir auch bei Max. Aber bei Chloe hatte ich geraten. Und da habe ich den anderen Barbesitzer genommen. Diesen Joey oder wie der hieß.
Du hast mit Chloe wirklich nicht viel gespielt, ne?
Ich habe auch aus dem Typen, der es eigentlich war, habe ich nicht viel rausbekommen, weil den habe ich beim Talkback leider nicht auffliegen lassen können. Da hat er gegen mich gewonnen. Und deswegen dachte ich, also weil ich hatte draußen auf der Terrasse irgendwie mit dem gesprochen, da hat er halt auch irgendwie die Leute alle schon so mobilisiert und aggro gemacht. Da dachte ich, ja gut, dem traue ich auch zu, dass er Molly wirft, ne?
Ja, das wäre halt der andere Ansatz gewesen. Der hat ja auch dieses Forum und der ist auch sauer, aber der war halt kein Brandstifter dann.
Was mir jetzt aber gerade wieder einfällt, das ist dann ja beim, als der Brand kommt, da hängt ja Max oder Moses, glaube ich, am Telefon und sagt den Leuten, ja, jetzt ist da gerade was ausgebrochen, warum Max nicht da einfach die Zeit 5 Minuten zurückdreht und sagt, ja, hier, da passiert gleich was. Also sie hätte einfach sagen können, die Leute haben schon das in der Hand und werfen das jetzt gerade. Wenn die Polizei da ist, dann ne, sehen sie es ja.
Ich wollte eine Beichte ablegen. Ich habe nämlich nach Guide gespielt, weil ich alle Achievements bekommen wollte.
Oh,
okay. Das heißt, du wusstest natürlich, wer die Täter sind.
Ja, also nee, ich habe tatsächlich aber alle Hinweise quasi präsentiert bekommen auf dem Tablett, weil das natürlich alles auch immer damit zusammenhängt. Und wenn man diese ganzen Sachen richtig macht, auch die Gespräche, diese Streitgespräche, die Chloe immer hat und so, dann führen sie dich da schon sehr hin irgendwie. Ne? Aber das mit Vin, das kam für mich auch ein bisschen plötzlich, obwohl ich alle die ganze Auflösung quasi hatte. Deshalb hat es mich auch sehr, sehr interessiert, ob ihr darauf gekommen wärt, weil auch hier hat das für mich irgendwie sehr konstruiert gewirkt.
Also das Spiel war der Meinung, ich müsste das zu diesem Zeitpunkt gewusst haben. Aber es ist halt, das Einzige, was ich rausgefunden habe, ist, dass der halt eine toxische zwischenmenschliche Beziehung zu seiner Ex-Chefin hat und immer noch alles tun würde, um in ihrem Ansehen zu steigen. Aber eine Leiche aus einem Keller klauen und die dann in einem Dumpster verbrennen, ist schon irgendwie nochmal ein bisschen was anderes.
Also mir hat das Spiel auch gesagt, ich müsste wissen, dass es Vin ist, aber das war gelogen.
Nochmal zu dem, der das andere Feuer legt, der Ren. Ich habe zwischendurch verstanden, aber ich weiß nicht, ob ich dann einfach schon keinen Bock mehr hatte zu lesen, dass die Leiche, die da gefunden wurde, dass das sein Vater ist. Aber ich glaube, ich habe es einfach...
Ja, genau.
Ist es so?
Ja. Also sein Vater hat sich bei Abraxas umgebracht und deswegen hat er diesen typischen Grudge gegen Abraxa auch die ganze Zeit. Und würde halt auch das Haus da anzünden. Aber warum er dann am Ende nicht das Haus von Abraxas anzündet, sondern irgendwie das Hauptgebäude der Schule, habe ich dann auch wieder nicht verstanden. Ich glaube, weil die Proteste halt einfach out of hand laufen, ne?
Weil du hast ja aber gerade gesagt, derjenige, der sich da umgebracht hat, das war irgendwie ein Teenager.
Stimmt, das passt ja irgendwie so zeitlich nicht so richtig, ne?
Ja, ich verstehe das nicht. Wer kann dann sein, also sein Vater muss ihn ja dann schon geboren haben. Das heißt, er hatte ja dann auch schon irgendwie eine Familie und so, oder?
Ja, und vielleicht hat er auch im College einfach seine Freundin schon geschwängert und war da auch nicht drauf vorbereitet und hat es deswegen alles ein bisschen überfordert und ernst genommen. Okay, jetzt wird's düster.
Ich weiß nicht, ich fand das so seltsam irgendwie. Also für mich hat das auf gar keiner Ebene hat das Sinn ergeben, was sie mir da gerade erzählen wollen.
Aber ich meine, Jasmin war ja auch dabei und hat jetzt eine...
Ja, stimmt.
22, 24, 26-jährige Tochter, so das muss alles irgendwie die Zeit gewesen sein.
Ja, also das fand ich auch komisch, dass sie auch dabei war, aber ich glaube, das ist ein anderes Problem. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das komisch. Weil der also dann geht der da einfach auf diese Party als erwachsener Mann oder, nee, wie alt waren die da? Ich weiß es nicht.
Ich hätte halt so 20er Teenager, vielleicht eher sogar noch 18, 19, 20 hätte ich getippt.
Weiß nicht, wie lange, nee, gut, mit 16 bist du in der Highschool, ne? Dann College.
Halbwissen über amerikanische Popkultur.
Aber normalerweise fängt man das Familienleben ja erst danach an.
Ja, deshalb fand ich es so seltsam, weil ich denke mir, gut, wenn er irgendwie schon Kinder hatte, heißt es dann, dass Jasmin auch schon Safi hatte. Irgendwie glaube ich nicht, dass so jemand dann noch auf so Partys gehen würde und sich da dann, wisst ihr, was ich mache? Ich weiß nicht. Vielleicht, keine Ahnung, macht für mich einfach keinen Sinn.
Was halt gesagt wird, ist, dass er sich bei der Party eingeschlichen hat und dass ja Max auch von diesem einen Sip schon komplett am Trippen war. Und er soll da wohl zwei Gläser von diesem Wein runtergestülpt haben, weil er eben nicht wusste, was mit dem Wein los ist, bis man ihm gesagt hat, oh, oh, Vorsicht, Bruder, Sippen. Also er war ja komplett weggetreten.
Aber ein Typ, der ein Kind kriegt, der weiß doch auch, wie viel Alkohol er trinken kann. Also vielleicht erwarte ich auch einfach zu viel von Menschen. Es hat einfach für mich keinen Sinn ergeben, dass es dann dem sein Vater war. Naja.
Ja, vor allem sich halt bei dieser Abraxas-Geschichte da so undercover dann reinzuschleichen. Das sagt ja, dass sie auch in letzter Zeit gar nichts gelernt haben, weil wir ja immer noch mit grünen Haaren trotzdem einfach nur eine Maske aufsetzen und drin sind. Ja, und dann können wir Vin halt dabei stoppen, wie er diese Leiche verbrennen will. Und die Lösung, warum daraus ein Großbrand geworden ist, ist nicht etwa, weil er irgendwie unachtsam war oder so, sondern weil da noch der Sprengsatz in diesem Müllcontainer lag, den die Abrissfirma da hat liegen lassen. Und das ist schon wieder sowas, wo ich denke, also ja, das kann natürlich immer mal passieren, aber dann werden die jetzt wahrscheinlich in Grund und Boden geklagt oder wie. Also hä? Da wird einmal mit so einem Nebensatz gesagt, ja, die haben eine ausgesucht, die irgendwie keine Fragen stellt und die das möglichst billig macht, aber selbst die würden doch keinen Sprengstoff in eine Mülltonne werfen. Jedenfalls können wir das Feuer ja dann zu einem Großteil verhindern. Aber natürlich nicht komplett, weil hier wird dann doch nochmal wichtig, dass Chloe ja manchmal irgendwie, wenn sie in der Bizarro-Welt einen Flashback hat, aus der echten Welt verschwindet. Und Safi macht das auch. Und Safi hat natürlich eine Zigarette in der Hand und die fällt dann runter und natürlich in den einen Mülleimer, der da steht. Der ist natürlich randvoll mit Papier und dann geht ein Brand los. Und ausgerechnet, wenn die Brandmeldung schon steht, wenn die Polizei schon auf dem Gelände ist, weil es heute Abend Brandstiftung gibt, dann macht man die Sprinkleranlage aus. Oh, ja, okay, nehme ich mit. Wir haben noch ein Rätsel. Wir müssen jetzt dreimal an der Sprinkleranlage drehen, aber dann reicht es immer noch nicht. Und, ach Mann, das ist jetzt das letzte Rätsel, was du mir in deinem Spiel gibst, dass das Feuer jetzt doch noch irgendwie ausbricht und wir selber schuld sind. Das ist der Butterfly-Effekt, weil irgendwie am Ende doch wieder alles auf das Gleiche hinausläuft jetzt. Na gut.
Ja. Ich finde es aber so schlimm, weil es brennt halt auch schon überall, gell? Und dann läuft da nicht mal eine Zeit ab und du läufst dann so rum. Ach ja, wo sind denn die Ventile für die Sprinkleranlage? Ach, das kann ich nicht öffnen, weil es kaputt ist. Naja, dann gehe ich nochmal den ganzen Weg zurück und hole noch irgendwie so ein Brecheisen oder was weiß ich, was dann da war. War mir auch egal. Es ist einfach wirklich furchtbar.
Dass die Feuerwehr das auch nicht macht. Also.
Ja. Aber hey, ich bin ja Max und kann die Zeit zurückdrehen.
Ja, aber mache ich jetzt nicht, weil es brennt einfach weiter, während ich suche.
So, hä? Wirklich? Ich habe es mal wieder gar nicht verstanden.
Was ich aber cool fand, hattet ihr noch die Szene, wo Loretta eingesperrt ist in dem brennenden Gebäude?
Nee.
Nee, die war bei mir nicht drin.
Ah, okay, weil da war es nämlich auf Zeit. da lief es nämlich auf Zeit. Also bei mir ist ja der eine Brandsatz ist ja hochgegangen von dem Ren, der hat das ja wirklich angezündet. Und da in dem Gebäude war dann halt Loretta getrappt. Und da musste ich wirklich auf Zeit irgendwie was finden, um womit ich so ein Schloss von der Tür aufschlagen kann. Das war schon eigentlich geil, weil da lief halt oben die ganze Zeit dieser Kringel ab. Okay, so viel Zeit habe ich jetzt. Und wenn die abgelaufen ist, stirbt sie halt, weil da die Decke einbricht. Und dann muss ich halt zurückspulen und dann weitersuchen. Und ne, dann das war schon cool. Da muss ich irgendwie aus dem Pokalzimmer irgendwie eine schwere Trophäe holen, womit ich dann diesen Balken durchschlagen kann, damit die Tür wieder aufgeht. Und da ging mir schon auch ein bisschen die Pumpe, weil Loretta habe ich schon ein bisschen lieb gewonnen.
Ich bin gerade irgendwie schock, weil dadurch, dass man die Entscheidung richtig trifft, bleibt einem neuer Content vom Spiel verwehrt, also der auch noch interessant klingt. Was soll das?
Ja, also das war schon cool. Ich dachte auch, dass das irgendwie, ja, also weiß nicht, was habe ich mir denn gedacht, dass es komplett verändert werden kann? Nee. Also dass das auf dem Dach da mit den Dreien, das war bei euch aber schon noch, oder?
Also das mit den Dreien auf dem Dach, wo Moses und Chloe die brillante Idee haben, genau da mit einem Teleskop zu gucken, wo es denn jetzt anfängt zu brennen, wo ihnen vorher gesagt wurde, übrigens da, wo ihr steht, wird es anfängt zu brennen. Ja. Aber davon abgesehen, sagen dir diese Entscheidungen, die du getroffen hast am Ende, ja, wo du schon meintest, so, ich wurde gespoilert, dass das überhaupt geht, die werden am Ende ja eingeblendet und die meisten der großen Entscheidungen sind, wen hast du im Feuer gerettet? Und da habe ich auch eine Person überhaupt nicht mehr wiedergefunden. Und wie du schon sagst, so jetzt, dass Loretta sterben konnte, das weiß ich jetzt nur, weil du gesagt hast, ja, ich habe Ren nicht aufgehalten und dann muss ich sie retten.
Aber ich weiß auch nicht, ob ich sie nicht hätte retten können, weil ich glaube, ich hatte quasi unendlich Versuche und hätte es nicht einfach weiterlaufen lassen können.
Kannst ja auch die Zeit zurückdrehen.
Genau, wenn das Dach eingestürzt ist, musste ich aber auch die Zeit zurückdrehen.
Aber Dodo, du meinst die Jeanette, oder?
Ja, genau, bei mir ist Jeanette nämlich verbrannt und ich weiß überhaupt nicht, wo.
Das war auch ein Achievement, deshalb wusste ich das. Das ist diese eine Studentin. Habt ihr mit der geredet draußen?
Ja, ganz am Anfang, oder?
Ach so, nee. Man kann dann nochmal mit ihr reden und sie erzählt dann irgendwie, dass sie später noch irgendwas lernen muss, weil sie irgendwie für ein Stipendium oder so will sie irgendwas schreiben. Und dann erinnert sich Max, wenn man auf diese brennende Universität zuläuft, ist da nochmal ein Bulletin Board. Und wenn man das liest, dann erinnert sie sich dran, oh nein, Jeanette ist da noch irgendwo am Lernen. Und dann kann man das der Noelle erzählen, dieser Polizistin, die da so rumrennt die ganze Zeit. Und die rettet die dann. Das heißt, man rettet die nicht mal selber. Aber man muss Noelle auch diese Maske mitgeben, die man im Hausmeisterraum auch findet.
Die habe ich gefunden, aber ich konnte ihr die nicht geben. Ich habe, glaube ich, erst mit ihr gesprochen und dann die Maske gefunden. Deswegen ist Noelle bei mir auch gestorben.
Ja, das war schlecht. Hast sie in den Tod laufen lassen.
Hätte ich mal zurückgespult.
Ja, ich fand es aber auch ein bisschen wirr. Also, dass man auf dieses schwarze Brett schauen muss, damit einem einfällt, dass da irgendwo, also es war wirklich mal wieder sehr konstruiert.
Aber ich finde, dafür wird halt daraus fast gar nichts gemacht am Ende. Also die Jeanette ist bei mir jetzt gestorben und das letzte Mal, als eine Schülerin in Caledon gestorben ist, da war das ja die Maya Okada aus Double Exposure und da wurde halt irgendwie mehr draus gemacht. Also hier war es jetzt eher so, ach Mist, dann ist sie wohl verbrannt. Nächster Plot.
Ja, also die Noelle, das fand ich schon ein bisschen schade, weil die hat man ja schon ein bisschen öfter auch gesehen, aber ich habe auch aufgeschrieben, dass mir eigentlich außer Moses und Loretta keiner von den Charakteren irgendwie wirklich wichtig war. So, also, dass ich jetzt auch nicht viel über die sagen könnte. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, die Noelle auch noch, aber sonst weiß ich nicht. Das kam mir ja sonst eher vor wie so ein Meet and Greet und mal hier so ein viel zu langer Epilog. Dass alle die, ja hier, kennst du den noch? Ja, hier, guck mal, ich sitze im Hintergrund auch noch rum. So dieses typische Dodo-JRPG-Problem. Ich sag auch noch was.
Ich bin auch noch da. Lukas, der da immer so rumsitzt an diesem einen Tisch.
Ja, der war doch auch, wobei, nee, der hat ja auch irgendwie Leute angestachelt da mit seinem Podcast. Aber eigentlich...
Ja, der war auch gegen die Universitätsausweitung, weil er natürlich im Herzen ein Künstler ist, auch wenn er sein Buch geklaut hat. So, er möchte natürlich auch nicht, dass der Science Arc da jetzt irgendwie aufgebaut wird, weil er, glaube ich, auch schon so mitkriegt, dass man dann im Hintergrund die Art Departments eher klein hält oder sogar zumacht. Das wird uns ja auch immer wieder angedroht vom Schulleiter zu dem Moment. Also da sitzt er ja eigentlich im gleichen Boot wie wir. Deswegen fand ich das auch ganz charmant, dass man den mit Chloe ja neu kennenlernt und nur als spielende Person das Rückwissen mitbringt.
Und da fand ich auch ganz einen feinen Zug eigentlich. Bei mir ist der Owen auch gestorben, aber beim Versuch, die Art Students zu retten.
Ah, okay, cool. Wie kriegt man das hin? Auch weil dann alles brennt wegen Ren?
Ja, ich denke, weil alles brennt und ja. Aber da stand dann auf seinem Memorial-Ding-Bums da, wer gestorben ist, halt wie die umgekommen sind und ja. Aber stimmt, jetzt wo du es sagst, die Noelle, da stand bei mir auch, dass sie halt an den Dämpfen erstickt ist. Da hätte ich mir erschließen können, dass sie die Gasmaske hätte brauchen können.
Dann gehen wir den Epilog noch einmal ganz, ganz im Schnelldurchlauf durch und reden einmal mit allen Leuten dort. Und dann sind wir im Epilog zum Epilog und stehen in einem Green Room, während Chloes Band irgendwie gerade wieder mal zu spät ist und denkst so, ja, okay, manche Sachen ändern sich einfach nie und das ist ja dann auch charmant in so einem Charakter. Aber da finden wir noch einen letzten Brief von Moses, der uns quasi dieses Foto, mit dem wir am Anfang zurückgereist sind, zusendet und sagt, ey, in dem Moment, wo ich es hätte Max geben können, war ich irgendwie wie eingefroren und ich glaube, das ist eine viel zu große Verantwortung für mich und ich kann nicht entscheiden, ob Max das haben soll oder nicht, aber ich würde es gerne auf dich auslagern. Und dann stehst du da halt mit Chloe und hast die Wahl, ob du dieses Foto weitergibst. Und das fand ich einen sehr smarten Move, weil das eben auch nochmal dieses ganze Don't Rewind on Me Thema aufmacht. Weil sie da dann halt auch irgendwie wieder sitzt und in Tränen ausbricht und denkt, also ja, weil ich dann halt als Spieler entschieden habe, gib das Foto mal weiter. Dann fängt Chloe halt an zu weinen und meint hier, das ist das Richtige, dir dieses Bild zu geben. Entscheide das selbst und ich hoffe, irgendeine Version von mir, in die du zurückdrehst, wird sich wieder in dich verlieben und so. Und halt ein super starker Dialog auch wieder. Und das fand ich ein ganz geiles Ende. Aber auch da war ich irgendwie mit einer Gehirnzelle schon wieder bei dem Problem, das ich am Anfang hatte und dachte, dann springen wir jetzt aber zum zweiten Mal in das gleiche Foto. Das ist doch bestimmt auch wieder ganz, ganz furchtbar. Wir sind ja nie zurückgekommen.
We have to go deeper.
It's photos all the way down.
Aber eigentlich war ja Chloe sowieso schon auf dem Weg nach Caledon. Also, weil sie war ja auf dem in der Erinnerung, also als Max das erste Mal zurückgefahren ist, als sie von dem Feuer gehört hat, hatte Moses sie ja schon im Arm.
Stimmt.
Das heißt, Chloe wäre da sowieso hingefahren und dann wäre die, dimensionsreisende Chloe sowieso dahin gekommen und dann wäre das alles wieder von vorne gegangen und mal gucken. Aber ich habe sie auch das Dings abgeben lassen und dann hat Piki mich gefragt, warum hast du das gemacht? Habe ich gesagt, ich hoffe, das ist richtig böse. Ich hoffe, dass Max eine Welt ohne Chloe haben kann.
Oh nein, das ist wirklich böse. Darf ich meine Geschichte erzählen, warum ich es ihr gegeben habe?
Natürlich. Bitte.
Also ich hatte ja das Gefühl, dass Max und ich uns ein bisschen ähnlich sind. Und ich dachte, wenn Chloe das mir geben würde, dann würde ich von selbst nicht wieder zurückspringen wollen. Und genau das hat Max dann ja auch gemacht. Deshalb dachte ich, oh, okay, hier gefällt mir das Writing, weil es ist so, wie ich es erwartet habe. Und dann habe ich mich irgendwie smart und gut gefühlt am Ende.
Also die Version von Chloe, die die ganze Zeit sagt, ich merke das, wenn du was zurückdrehst, darauf können wir keine trustful relationship aufbauen. Und dann am Ende das Foto versteckt, das ist wirklich der schlimmste Mensch. Dann ist es Möpos, Chloe.
Stimmt, Möpo, eigentlich hast du komplett gegen Chloe gehandelt.
Ja.
Gegen deine Version von Chloe.
Ja. Aber jetzt, wo wir so drüber sprechen und doch irgendwie unterschiedliche Erlebnisse haben, mag ich das Spiel doch wieder ein bisschen mehr. Also, das ist wieder so wie früher, wenn man über Spiele gesprochen hat und nicht alle die gleichen Wege hatten, so, sondern man tauscht sich wirklich darüber aus, was man erlebt hat und wie das so war. Und das, jetzt habe ich doch leider wieder Lust, ich werde das nächste Life is Strange auch wieder spielen, obwohl ich mir schon zum dritten Mal geschworen habe, nein, das war das letzte. Auch wenn die beim Podcast sagen, wir spielen das. Ich sag einfach nein, keine Lust, die letzten waren so doof. Und jetzt mache ich es doch wieder und war diesmal.
Ich finde das konsequent.
Ich weiß genau, was du meinst, denn das Positivste und Versöhnlichste, was ich jetzt über dieses Spiel zum Abschluss sagen möchte, ist, es hat mir gezeigt, dass ich eigentlich wieder total Bock auf moderne Adventure-Games habe und ich habe mir sofort Lost Records und Mixtape runtergeladen und werde wahrscheinlich auch nochmal in Twin Mirrors jetzt reinspielen. Also ich hab definitiv wieder Bock auf das Genre bekommen davon, auch wenn es nicht sein stärkster Vertreter war.
Sind wir schon bei Ideen für den nächsten Teil? Ich hätte dann nämlich eine. Ich habe ja die ganze Zeit zwischendurch, ich weiß nicht, ob ihr euch das auch gefragt habt, aber ich dachte, diese Glühwürmchen, die da dauernd sind, wären auch irgendeine Kraft von irgendwem, weil die ja teilweise, ich weiß nicht, war das Chloe, die dann auch irgendeinen Text bekommt oder so, die so leuchten?
Mhm. Naja, die Texte stehen bei Chloe halt immer irgendwo reingeritzt, meistens in Holz, also auch sehr naturverbunden. Und Max hingegen sieht halt so diese Glühwürmchen, die ja einmal auch sehr, sehr präsent auf eine offene Tür zufliegen, wo wir dann durchgehen, um die Story weiterzutreiben. Das wirkt nicht ganz zufällig alles.
Ja, und ich dachte nämlich die ganze Zeit, sie halten ja so ein bisschen Diamond zurück, oder? Man weiß ja nicht, was sie kann.
Ja.
Fragezeichen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, vielleicht haben die Glühwürmchen was mit ihrer Kraft zu tun und das wäre ja bestimmt eine super tolle Story fürs nächste Spiel.
Und sind nicht in Lost Records auch immer so Glühwürmchen da?
Na, aber Lost Records ist ja jetzt wirklich wieder von Don't Not. Das hat ja damit eigentlich gar nichts mehr zu tun. Aber es kann natürlich sein, dass es Überschneidungen gibt.
Eigentlich.
Vielleicht haben die auch die Zeit zurückgedreht und die arbeiten jetzt doch daran. Ich weiß es.
Ja, wäre aber schon schön, wenn sie jetzt einfach die Max und Chloe Geschichte in Ruhe lassen und mir wieder ein Standalone geben, weil klar hatten wir so unsere Dinge, die wir ausgesetzt haben an True Colors und ein Ende schreiben kann dieses Team vielleicht einfach immer noch nicht, aber es ist ja trotzdem ein gutes Spiel mit einer anderen Fähigkeit, einem anderen Setting, komplett anderen Menschen und einem anderen Vibe gewesen, das trotzdem den Namen Life is Strange zurecht getragen hat, so im Rückblick. Und das könnten sie ruhig nochmal versuchen. Also eine neue Story, wo Life is Strange draufsteht und nicht Chloe und Max draufgeklebt werden müssen, so das kriegen die schon hin. Und das wird wahrscheinlich besser, als wenn man jetzt nochmal irgendwie die Story von Arcadia Bay aufräumen muss und gucken muss, warum denn jetzt irgendwie Safi nicht verschwunden ist oder verschwunden ist oder was weiß ich. Also wenn du im gleichen Universum bleiben willst, dann ist doch ein Kompromiss wahrscheinlich jetzt wirklich zu sagen, wir machen jetzt eine Diamond Story und dann können wir vielleicht zwischendurch nochmal irgendwie eine SMS von Max bekommen und das reicht dann auch als Überschneidung.
Ja, also hier Titel einfügen, A Life is Strange Adventure würde mir, glaube ich, sehr gut tun.
Ich finde ja eh, das beste Life is Strange der letzten Jahre war Lost Records.
Ja, das stimmt, das war wirklich gut.
Das habe ich ja noch nicht gespielt, das kommt dann jetzt, das muss ich jetzt wirklich dringend mal nachholen.
Ja, aber ich behaupte mal ganz grob, dass wir für den nächsten Monatsrückblick alle über Mixtape reden können, oder?
Ja.
Ja, noch dazu, wo das Ding ja Mixtape jetzt schon heißt und ich wieder gemerkt habe, was mir bei Life is Strange ja doch dann immer ziemlich gut gefällt, ist halt der Soundtrack. Also ich werfe ja auch wieder was in die Shownotes. So meine zwei Favoriten waren jetzt Embers in the Sky und Blood Moon. Das sind tolle Tracks, die ich auch weiterhin auf meiner Videogame-Rotation shuffeln werde. Also Soundtrack finden sie halt immer so diesen Mix aus irgendwie, ja, Indie, aber nicht zu poppig und irgendwie immer so eine Art Melancholie und Ruhe drin, da haben sie schon wirklich ein Händchen für. Das hat auch hier wieder gut funktioniert.
Vor allem finde ich, weil ich habe in einer Review auch gelesen, dass sie sich den alten Soundtrack wieder gewünscht hätten mit Obstacles. Aber dann habe ich mal so dran gedacht und dachte so, das passt irgendwie gar nicht mehr zu erwachsenen Max. Also ich habe das Gefühl, dass sie mit der Musik auch so ein bisschen mitgegangen sind und mit erwachsen geworden sind. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ja, dann freuen wir uns auf Mixtape, aber das besprechen wir dann einfach nur in einer Monatsfolge. Und wenn wir jetzt irgendwie wirklich nochmal zurückgehen und vielleicht nochmal ein episodisches Spiel anfangen, dann vielleicht wieder so. Aber ich denke auch von der Life is Strange Reihe wird ja dann wahrscheinlich jetzt der Trend dabei bleiben. Oder hat man jetzt einen lauten Aufschrei durchs Internet vernommen, dass das Episodische weg ist? Das war ja wahrscheinlich das geringste Problem, was Leute mit dem Spiel dann hatten.
Also mir wird einfach schon reichen, wenn sie die Kapitelnamen einblenden, damit wir uns in der Besprechung vorher, also in der Absprache sagen können, dann habe ich jetzt gespielt und jetzt bin ich auch da und jetzt können wir darüber reden. Weil so eine halbe Stunde zu spielen, keine Ahnung wie viele Chapters zu machen und dann nachzugucken, ach ja, jetzt bin ich ungefähr da, das ist halt auch doof.
Ja, und dadurch dass man halt sonst dieses Episodische in dem Adventure-Gameplay hatte, finde ich, konnte man sich halt auch super hinsetzen und sagen, oh, eigentlich bin ich schon ein bisschen müde, aber eine Episode geht ja noch. Und jetzt muss ich ja selber wieder auf meine Zeit achten. Das ist ja furchtbar, das ist viel zu viel Verantwortung.
Ja, vor allem auch dieses nur beim Szenenwechsel speichern ist halt auch immer nervig irgendwie.
Weil da hatte ich jetzt ja den Vorteil von der Xbox, dass ich die einfach in Sleep Mode setzen konnte und dann selber auch kurz ein Nickerchen machen konnte und dann weiterspielen. Vielleicht habe ich deswegen auch 10 Stunden gebraucht statt 8. Vielleicht habe ich das irgendwann doch nicht.
Also gerade am Anfang des Spiels habe ich mich schwer getan und habe das Spiel teilweise zwischendurch laufen lassen und erstmal das Zimmer gesaugt, weil ich dachte so, oh, ich komme gar nicht rein. Aber nachher ging es dann. Dann habe ich die letzten 5 Stunden habe ich so am Stück dann durchgezockt.
Oh, krass. Ja gut, ich würde sagen, wir spulen jetzt auch nochmal zurück auf Anfang, 1,5 Stunden zurück und dann freuen wir uns auf Life is Strange Reunion.
Ach, so schlimm war es doch jetzt gar nicht. Ich meine, klar, dass das jetzt nicht das beste Life is Strange ist, so, ich hatte es ja schon irgendwie im Bauchgefühl. Und dafür, dass es jetzt aber ein User-Rating irgendwie von 90% gekriegt hat, da bin ich dann doch wieder ein bisschen zu positiv versöhnt mit der Community, hätte ich jetzt fast gesagt. Weiß ich nicht, das ist dann wahrscheinlich doch irgendwie sehr viel Fanservice am Ende nur.
Das kann natürlich auch sein, wie bei TV-Serien, Episoden, dass die letzten immer so hoch bewertet sind, weil das halt nur noch die Die-Hard-Fans gucken.
Das kann auch sein. Und dann macht es natürlich auch Sinn, was du eben schon meintest, dass vorab gar nicht groß beworben wurde. Dass es halt sowieso nur die Leute mitkriegen, die es auch irgendwie gut finden. Ne? Ja, vielleicht gar nicht so dumm.
Ja, ich glaube halt aber, weil für Double Exposure, ich hatte schon High Expectations und ich glaube, die waren halt jetzt für Reunion einfach wirklich sehr, 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 sehr low. Und ich glaube, das macht es jetzt im Nachhinein auch ein bisschen besser, als es vielleicht war. Und weil ich Chloe halt mag, ne?
Vielleicht noch ein letzter Punkt, bevor wir dann wirklich abmoderieren, wo du das gerade nochmal so ansprichst. Ja, man mag halt Chloe und man mag natürlich auch irgendwie ein paar von den anderen Charakteren. Aber es war ja auch außer Rand, der dann auch offensichtlich direkt der Bösewicht war, kein großer neuer Charakter dabei. Also man hatte ja gar nicht die Chance, sich in wen anders zu verlieben.
Naja, Noel, Owen, der neue Schulleiter, dieser Typ mit dem Internetforum. War schon eine breite Palette.
Aber der Typ mit dem Forum war ja von vornherein auch so ein bisschen, ja, nachvollziehbar Grumpy Old Man geschrieben, aber schon so, dass man nicht so sofort merkt, okay, Ran ist der Mörder. Ja. Also, das könnte ja noch wer anders gewesen sein.
Für mich hat's ja gereicht.
Wen ich cool fand, war die Gründerin von Abraxas, weil das fand ich tatsächlich interessant, dass das eigentlich so eine feministische Bewegung mal gewesen ist. Und das wäre eine Geschichte, über die ich gern mehr erfahren hätte, aber die ist leider bei dem ganzen Leiche im Keller Geschichtengedöns ein bisschen untergegangen.
Tja, dann doch als nächstes der Flashback auf die beiden und dann erst die Diamond Story, hä? Huh? Na gut, also wir werden auf jeden Fall ein weiteres Life is Strange erleben. Wie wir es dann in diesem Podcast besprechen, bleibt mal dahingestellt. Ist ja doch ohne das Episodische ein bisschen ärgerlich, aber lasst uns da gerne wissen, ob ihr unsere Nacherzählungen dieser Spielereihe weiterverfolgen wollt oder ob es jetzt auch irgendwann mal reicht, euch auch.
Oder hören das auch nur die Leute, die sowieso Bock drauf haben?
Das würde mich mal interessieren.
Na gut, dann werfen wir diese Frage als letztes in die Community raus und machen den Kasten dicht hier. Zurückspulen.
Hallo. Hallo, Rö.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.